Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 29. Mein Name ist Jan Götze und ich heiße euch herzlich willkommen. Wir sind ganz kurz vor der 30 und für diese Folge haben wir ein echtes Highlight am Start. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, heute haben wir wirklich ein Auto, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Das ist wirklich nach meinem Geschmack. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
Okay. Und ausgestiegen in der letzten Folge sind wir mit einem Namen. Und dieser Name lautete Georgi. Und damit ist nicht das Auto gemeint, sondern ein, ich hoffe, euch bekannter georgischer Streetdrifter. Die Rede ist von Georgi Tevtsatze.
Tevtsatze.
Ah ja, der. So, habe ich hier lange vorm Spiegel geübt. Und ich gehe mal davon aus, dass einige von euch diesen guten Mann kennen. Wie gesagt, ist ein Street-Drifter aus Georgien, dessen Videos wirklich Millionen von Aufrufen haben. Ich habe jetzt extra noch mal auch in Einstimmung auf diese Folge mir die Videos noch mal reingezwirbelt. Mhm. Und das bekannteste Video von ihm, das geht so knapp 20 Minuten, das hat mittlerweile, sage und schreibe, 22 Millionen Aufrufe.
Krank.
Ja, also, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr das nicht kennt, diesen Mann und auch die Videos, dann würde ich euch sagen, hört ihr jetzt hier diesen Podcast zu Ende und danach geht ihr dann zu YouTube und gönnt euch das. Mhm. Weil das sollte man wirklich gesehen haben.
Ja, absolut. Also der Mann versteht was von seinem Fachwerk, wollte ich gerade sagen.
Ja, man muss sagen, leider ist Georgi nicht mehr am Leben. Er ist verstorben bei einem Autounfall. Allerdings saß er nicht selbst am Steuer. Mhm. So viel kann man sagen. Heute soll es aber nicht um Georgi an sich gehen, sondern um das Auto, das er auch gefahren ist. Und das ist der BMW M5 der Generation E34. Bei ihm mit dem legendären Kennzeichen OOM500. Und um genau dieses Auto, also den M5 E34, nicht genau den von Georgi, geht es heute bei uns. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weiterreden, erstmal schön den Sound genießen.
Klingt schön dumpf, ne?
Klingt so ein bisschen rau, ein bisschen rotzig, nicht zu drüber, einfach schön.
Ja, absolut. Toller Klang.
Und der BMW M5 E34, das ist die zweite Generation des M5. Der erste war ja der E28.
Genau. Man muss aber trotzdem auch noch den M535i vom E12 erwähnen. Weil das war der erste, wo die M GmbH damals schon Hand angelegt hat, beim 5er. Und dann gab es danach beim E28 auch noch ein M535i. Und dann, erst zum Ende der Bauzeit, gab es dann tatsächlich den M5. Der wurde dann das erste Mal so genannt, sag ich mal. Und der hat damals den Motor aus dem Supersportwagen M1 einfach bekommen.
Ja, also da hat die M GmbH dann ernst gemacht. Ich finde es ganz interessant, weil heutzutage nicht heutzutage, sondern schon seit einigen Jahren, gibt es ja auch wieder diese halben M-Modelle, sage ich mal, laienhaft, so ein M240i oder sowas oder auch ein M550. Und da haben sich ja viele M-Fahrer beschwert, dass es keine echten M-Modelle sind. Wenn man also in der Historie zurückblickt, gab es solche Modelle ja quasi schon vor den echten M-Modellen.
Ja, so gesehen schon. Eigentlich waren das die OGs.
Genau, richtig. Aber mit dem M5 ging es dann richtig, mit dem echten M5, mit dem E28 los. E34 war dann die zweite Generation des M5. Die kam im August 1988 auf den Markt und wurde bis 1995 angeboten. Ursprünglich war der M5 E34 nur als Limousine erhältlich, wobei BMW tatsächlich ein Cabrio als Prototypen gebaut hat. Da muss ich echt sagen, das finde ich ultra wild, ne?
Ja, komplett crazy, wie man auf die Idee kommt, von Fünfer ein Cabrio zu machen. Der war dann ja logischerweise auch ein Zweitürer. Schon irgendwie cool.
Ja, und ich muss sagen, also auch wenn das jetzt zum eigentlichen Auto nicht dazugehört, diese Anekdote wollte ich kurz nochmal, oder die Geschichte will ich kurz erzählen, weil es wirklich so absurd ist. Dieses M5 Cabrio, das sollte ursprünglich auf dem Genfer Autosalon 1989 gezeigt werden und war auch fertig und auch fahrbereit. Und dann haben sie aber ganz kurzfristig diese Idee wieder verworfen und das Auto nicht gezeigt und tatsächlich auch jahrzehntelang nicht gezeigt. Mhm. Erst irgendwann, viele Jahre später, ich glaube es war irgendwie 2008 oder so, haben sie es dann mal Journalisten irgendwann gezeigt, so als Überraschung. Und der Grund, der war eigentlich genauso skurril wie die eigentliche Idee, finde ich. Denn BMW hatte Angst, dass wenn man jetzt so ein M5 Cabrio zeigt, die Kunden vielleicht ja auch eine Cabrio-Version des normalen Fünfer haben wollen. Und dann haben sie gesagt, hätten sie sich intern Konkurrenz zum 3er E30 Cabrio gemacht. Und deshalb haben sie dann also alles wieder verworfen, obwohl das Auto fertig war und die Präsentation eigentlich schon eingeplant war.
Ja, vor allem, ich verstehe diese Logik gar nicht. Dann könntest du auch sagen, okay, bei Limousine hättest du dir intern Konkurrenz gemacht mit dem E30, beim Kombi hättest du die Konkurrenz.
Das genau. ist irgendwie Es ist ja immer ist ja noch
viel größer.
Ist genau, ein ganz anderes Auto. Eine ganz andere Fahrzeugklasse. Ja, also wenn es bei der Limousine und beim Touring klappt, wieso sollte es beim Cabrio nicht klappen?
Ja, verstehe ich auch nicht.
Ganz komisch.
Gleichzeitig gab es ja auch noch die Gerüchte, dass es ja auch wegen des Achters war, dass die sich da nicht kannibalisieren wollten. Aber wie wir ja schon in Folge 15 gelernt haben, gab es den Achter auch nie als Cabrio.
Also mit den Cabrios hat BMW wirklich so eine spezielle Beziehung irgendwie.
Das ist echt so.
Hat die wildesten Ideen, baut es auch und dann doch nicht.
Ja, ist quasi schon fertig eigentlich. Also fertig für die Vorstellung gewesen und dann so, ja, nö.
Doch nicht.
Ja.
Also wirklich echt eine, ich finde das eine sehr, sehr skurrile Geschichte.
Absolut.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum M5 E34, so wie er dann auch auf den Markt kam, wie gesagt, ursprünglich nur als Limousine. Im Frühjahr 92 gab es dann allerdings einen Facelift. Beim Facelift wurden einige grundsätzliche Sachen verändert, unter anderem der Motor vergrößert. Aber es gab tatsächlich noch eine weitere Besonderheit, denn es wurde eine zweite Karosserievariante eingeführt.
So ist es. Das erste Mal gab es ein M-Fahrzeug als Touring. Und zwar der erste M5 Touring damals. Dieser war allerdings sehr selten. Der wurde gar nicht so oft gekauft. Und deswegen sind auch nur 891 Einheiten entstanden. Im Vergleich dazu mal, von der Limo wurden knapp 11.000 gebaut. Das auch noch mal kurz so eingegliedert. 8.000 davon sind vor Facelift, also mit dem kleineren Motor noch. Wir gehen da später noch genauer drauf ein. Und knapp 3.000 sind dann Facelift.
Ja. Also ihr merkt schon wirklich ultra selten der M5 Touring, auch noch seltener als der nächste M5 Touring, das war dann ja der E61, der wurde so gute 1000 Mal gebaut, also immer wenn BMW sich in 7 Generationen mittlerweile jetzt ja zum 3. Mal getraut hat, einen Touring zu bauen und alle gesagt haben, geil, ein Touring, hat ihn aber halt nur ganz wenig Leute gekauft.
Ja, so fies irgendwie.
Das ist irgendwie komisch, ne?
Ja.
Und was ich noch einmal zur Einordnung interessant finde, anhand der Stückzahlen, du hast jetzt ja gerade gesagt, wir können, glaube ich, sagen, knapp 12.000 M5 E34 in Summe gebaut. E34 allgemein 1,3 Millionen.
Schon krank, schon krass, ne? In Relation, ja.
Da merkst du dann eigentlich, wie selten der M5 wirklich ist.
Ja. Einen kleinen interessanten Fakt am Rande würde ich auch gerne noch mit anbringen. Und zwar, der E34 M5 war damals das erste offizielle Ringtaxi. Ist ja heutzutage nicht mehr wegzudenken vom Nürburgring. Mittlerweile gibt es ja auch zig verschiedene Anbieter. Aber das ist quasi das originale Ringtaxi von damals.
Also auch da, der OG.
Genau, so ist es.
Ja, auf jeden Fall spannend. Es gab dann noch mal eine ganz kleine letzte Überarbeitung im Sommer 94, wirklich für die letzten M5. Da wurden dann noch mal so ein paar technische Änderungen eingeführt, größere Bremse, Sechsgangschaltung und so weiter. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Darüber hinaus gab es zudem einige Sondermodelle, die ich zwar kannte, wo ich aber bisher nicht wusste, wie selten die eigentlich waren. Da war ich richtig überrascht.
Ja, die Stückzahlen sind sehr, sehr gering, ne?
Genau, also es gab einmal einen Cecotto M5. Das war so gesehen, es gab zwei Rennfahrer-inspirierte M5. Einmal den Cecotto und einmal den Winkelhock. Cecotto wollte eher so eine luxuriöse Version vom M5 und Winkelhock so eine spartanische. Vom Cecotto 20 Stück plus 2 Vorserienautos und vom Winkelhock 50 Stück. Also wirklich, wenn man das mit heutigen Sondermodellen vergleicht, ultra selten. Dann gab es außerdem noch eine 20-Jahre-Edition. Davon gab es 20. Alle in Mugello Rot. Und das war mir komplett neu, habe ich vorher noch nie gesehen. Also wir sagen es ja immer wieder, wir lernen auch in jeder Folge mindestens ein paar Sachen dazu. Es gab eine sogenannte Elektra-Version auf Basis M5 Touring, nur für Italien. Mhm. 20 Stück, 10 in Sterling Silber und 10 in British Racing Green. Also der Farbe vom M3 E36 GT, innen dann so Cognac. Also ich habe jetzt das erste Mal auch Bilder davon gesehen. Für meinen Geschmack unnormal schön.
Sieht echt ultra geil aus, finde ich auch. Ja. Wunderschön.
Also richtig, richtig special, muss man sagen. Zurück zu unserem Auto. Unser M5 war Baujahr 92, also ein frühes Facelift, produziert am 7. April 1992. Und das Auto, das gehört Markus. Aufmerksame Hörer und BMW-Fans unter euch, die kennen Markus schon, denn Markus gehört auch der BMW 8er aus der Folge 15. Und ihr könnt ja sicherlich daraus ableiten, also Markus hat einen BMW-Spleen, wie man so schön sagt. Und was er am M5 so mag, beziehungsweise ob er auch Dinge nicht so gerne mag, das soll er uns am besten mal selber erklären.
Moin Markus, du kennst das Spiel ja bereits. Hier kommen die schnellen Fragen zu deinem BMW M5. Und als erstes wollen wir gerne wissen, wie lange hast du das Auto schon und wie viele Kilometer bist du in der Zeit so ungefähr damit gefahren?
Moin, moin. Ich habe das Auto im April 2015 gekauft mit 172.000 Kilometer und jetzt, 10 Jahre später, hat er ungefähr 194.000 gelaufen. Aber die ersten 2 Jahre habe ich da eigentlich mehr dran geschraubt, als ich das gefahren bin.
Weiter geht's mit der Frage, was dir am M5 E34 besonders gut gefällt.
Besonders gut gefällt mir am M5 der Motor. Diese 3,8 Liter in Reihe und diese Drehfreudigkeit, das macht schon Laune.
Und gibt es auch etwas, das dich stört? Also irgendeinen negativen Punkt, der dir in der ganzen Zeit aufgefallen ist?
Stören tut mich, oder was heißt stören, es ist ein bisschen nervig, dass er so kurz übersetzt ist und dann immer relativ hoch dreht bei Autobahngeschwindigkeit. Das ist dann auf längeren Strecken ein bisschen nervig, beziehungsweise auch ein bisschen laut.
Und die letzte Frage, die hast du ja bereits in der Folge 15 beantwortet, aber wir würden natürlich gerne wissen, ob dein absolutes Traumauto immer noch der BMW M5 E61 ist. Oder ob du dir da vielleicht noch mal Gedanken gemacht hast.
Ja, beim Thema Traumauto hat sich das nicht geändert. Das ist immer noch der E61 M5. Da müsst ihr mich beim nächsten Mal noch mal fragen, ob sich da was geändert hat.
Ja, also viel zu bemängeln hat er nicht, ne?
Nö. Und er scheint auch recht zufrieden mit seiner Traumauto-Auswahl gewesen zu sein in Folge 15. Ist geblieben.
Genau, ist geblieben. Also E61 M5 Touring, das ist es. Spricht ja auch dafür, dass er jetzt nicht so sprunghaft sich neu entscheidet.
Ja.
Und er hat einen wichtigen Fakt jetzt schon genannt und wir haben es bisher immer noch ein bisschen mysteriös umschrieben. Er hat gesagt, die 3,8 Liter in Reihe. Das ist nämlich der Fakt, der dieses Facelift-Modell so besonders macht. Man spricht in M5-Kreisen über 3,6er und 3,8er. 3,8er sind eben, das hast du ja eben schon mal gesagt, die selteneren, nur ungefähr 3000 gebaut. Mhm. Und Markus hat uns auch erklärt, dass er unbedingt einen 3,8er wollte, denn er hatte schon mal einen M5 und zwar einen richtig besonderen.
Ja, und zwar eine Winkelhock Edition, genau. Was wir vorhin schon hatten, wo es nur 50 Stück von gab. So einen hatte er, aber hat er tatsächlich eingetauscht quasi, weil er noch den 3,6er, der eigentlich ein 3,5er ist, um genau zu sein, drin hatte und er gerne den 3,8er wollte.
Genau. Und die sind relativ selten und dieses Auto hat er jetzt ja schon ein bisschen, hat auch die Historie wirklich von A bis Z belegt. Das Auto war immer hier in Norddeutschland zugelassen und ja, er hat es jetzt auch schon eine ganze Weile, wie wir gehört haben, hat aber auch ja die ersten 2 Jahre mehr oder weniger viel dran geschraubt. Und ich muss noch eine wichtige, für mich wichtige, für alle anderen wahrscheinlich nicht ganz so wichtige Info loswerden. Denn hier bei uns in Bremen im Stadtteil Habenhausen, da fährt immer ein M5 E34 rum. Ne? Mhm. Und jedes Mal, wenn ich den sehe, freue ich mich, weil der komplett original ist. Ist auch ein Facelift. Sieht ultra geil aus. Und wirklich, ich sehe den relativ regelmäßig, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht.
Ja, ist ja auch ein seltener Anblick.
Und auch dieses Auto fährt hier schon wirklich bei uns in der Heimat schon Jahre rum. Mhm. Also auch das scheint ein Fan zu sein. Damit haben wir die Historie des M5, insbesondere des E34, jetzt einmal im Schnelldurchlauf gehört. Und jetzt schauen wir uns das Auto mal ein bisschen detaillierter an.
Design.
Wir müssen ja den Leuten erstmal sagen, du bist ja ein riesiger Fan vom E34 allgemein, ne?
Ja, absolut. Also ich finde das Design nach wie vor wunderschön. Das ist echt ein zeitloses Auto.
Du wolltest ja tatsächlich auch schon länger oder eine ganze Zeit lang mal einen kaufen, ne?
Ja.
Also keinen M5.
Nee, genau. Einen normalen quasi. Ist auch noch nicht verworfen, das Ganze. Ich spiele ja immer wieder mit dem Gedanken. Also ich möchte ja gerne auf jeden Fall irgendwie einen Youngtimer, Oldtimer, wie auch immer haben. Der ist auch immer noch im Rennen. Aber ja, man weiß nicht genau. Auf jeden Fall finde ich einen E34 wirklich einfach schön.
Ja, dann ist ja die heutige Folge zu 100% nach deinem Geschmack. Ne? Nicht nur ist es ein BMW, ist auch noch ein BMW, der dir sogar so gut gefällt, dass du ihn selber schon mal kaufen wolltest. Mhm. Und wenn wir jetzt noch die Farbe sagen, es muss ja wirklich, also es ist ja hier nur so ein Bingo, können wir abhaken. Ja. So, ne?
Avus Blau Metallic.
Ja.
Wie ihr euch denken könnt, finde ich das mega schön.
Ich wollte sagen, das musste ja
gefallen. Das ist es, ja. Ja, wirklich, ich finde, es so ein schöner Blauton, komplett nach meinem Geschmack.
Ja. Wenn ihr sehen wollt, wie dieses Avus Blau Metallic Farbcode 276 aussieht, dann könnt ihr natürlich bei Instagram unter Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S, euch das Auto von Markus schön reinziehen. Da gibt es jetzt schon ein paar Bilder. Und dann könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr dieses Avus Blau auch genauso schön findet wie Luca.
Was sagst du denn dazu?
Ich finde die Farbe schön, okay. Aber meine persönliche Wahl beim M5 E34, Daytona Violett. Ich finde Daytona Violett auf dem Auto, ist übrigens auch der hier aus unserem Stadtteil.
Ja, das weiß ich, ja.
Das ist für mich die Farbe.
Ich mag nicht Oxford Grün?
Oxford Grün finde ich auch schön, aber ich muss sagen, Daytona Violett auf dem Auto ist ja gar nicht so selten.
Ja.
Ich finde das einfach so einen geilen Farbton.
Ich finde es auch mega geil, ja.
Also das ist die Farbe. Mhm. Wobei, jetzt habe ich natürlich diese Elektra-Version gesehen, im British Racing Grün. Mhm. Und das ist ja ein Unilack. Ich wusste ja nicht, dass es die gibt.
Ja.
Da würde ich jetzt nochmal vielleicht eine Ausnahme
machen. Ja gut, aber es gehört ja nicht zu den Standardfarben,
genau. Sag
ich mal, ne?
Von den Standardfarben wäre es tatsächlich Daytona Violett.
Mhm.
Aber Avus Blau ist auch schön. Und man muss sagen, dass der Lackzustand von Markus' Auto auch richtig, richtig gut war. Ne? Also wirklich, das Auto steht so picobello da. Es ist praktisch fast alles im Erstlack. Also das Auto, dass dieses Auto, lass mich kurz nachrechnen, 33 Jahre auf dem Buckel hat, sieht man dem nicht an.
Nee, absolut nicht. Steht wirklich super da.
Und besonders charakteristisch ist ja die, ich sag jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, du kannst das gleich schön ausführen, Zweifarblackierung, ne?
Ja, genau. Und zwar hat der ab Facelift serienmäßig immer eine Kontrastfarbe gehabt. In dem Fall ist es Granit-Silber-Metallic. Ist recht dezent, also sind halt eigentlich nur die Schweller, dann unten, sag ich mal, die kleine Lippe an der Front und hinten auch noch mal, ja, ich würde es jetzt Diffusor nennen, aber eigentlich ist ja kein wirklicher Diffusor, ist eigentlich so das Ende der Stoßstange ganz unten. Also geht einmal so rund ums Auto, ist immer noch so eine Kontrastfarbe, konnte man damals tatsächlich nur über Individual abbestellen. Ja. Mit längerer Lieferzeit dann verbunden und Kosten und so weiter. Standard hatten die immer diese zweite Farbe dazu. Es war aber nicht immer Granitsilber übrigens. In verschiedenen Tönen waren es verschiedene Silbertöne, Grautöne, wie auch immer.
Ja, schau an. Also ich finde, das ist wirklich ein super cooler Touch so. Ich wusste tatsächlich bis zu dieser Folge nicht, dass das nur die Facelifts haben. Also jetzt macht's Sinn. Aber ich habe mich damit vorher nicht so im Detail auseinandergesetzt. Muss sagen, das macht für mich auf jeden Fall diesen E34-Look auf jeden Fall perfekt. So.
Ja, okay. Mhm. Ich finde es mega cool. Es hat so einen 90er-Vibe. Es passt ja zum Wagen. Ich persönlich würde ihn aber lieber einfarbig haben.
Ja?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, der sieht ja
dann. Ist mir zu bunt einfach.
Ja, klar.
Dieses knallige Silber. Nein, aber ich finde es ein bisschen stimmiger, bisschen ruhiger, ich bin allgemein kein Fan von Kontrastfarben, egal was, auch so, wenn so Linien drumherum sind, wie auch immer, ist alles nicht so meins. Ich mag es lieber, wenn es wirklich einfarbig ist. Klassisch. Und, genau, ganz klassisch. Es ist ja so gesehen klassisch, wenn es aus den 90ern kommt, irgendwo bei dem. Aber wie gesagt, ich würde da eher das Einfarbige bevorzugen. Aber ich finde es trotzdem cool, es passt gut zu dem Auto. Ich kann jeden verstehen, der das feiert. Mhm. Für mich persönlich wäre einfarbig besser.
Okay, ja. Ich finde, einfarbig sieht er moderner aus, ne? Mhm. Dann wirkt er einen Tacken frischer.
Ja, aber also was mir jetzt relativ egal ist, sag ich mal, bei so einem alten Auto, der muss für mich nicht modern aussehen oder so. Es sieht einfach flüssiger aus in meinen Augen so ein bisschen.
Okay. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der eigentliche Look, also fangen wir einfach mal vorne an, das ist doch so, also für mich zumindest in meiner Wahrnehmung, ist das so das klassische BMW-Gesicht so aus meiner Jugend. Runde Doppelscheinwerfer, orange Blinkerleuchten, schmale Nieren, so halt.
Komplett, ja. Ist für mich eine der schönsten BMW-Fronten, die es überhaupt gibt. Ich muss auch sagen, ich finde es sogar noch schöner als vom E30. Viele feiern den E30 ja noch mehr. Mhm. Ich finde E34 noch ein bisschen schöner, einfach weil die Proportionen meiner Meinung nach noch besser aussehen irgendwie. Also es passt alles irgendwie noch einen Ticken besser zusammen. Ich finde es wirklich absolut gelungen.
Ja, in diesem Fall, da werden wir sicherlich gleich noch mal ein, zwei Sätze drüber sprechen, mit einem ganz dezenten M5-Logo vorne neben der Niere im Grill. Aber wirklich, das ist so wieder diese Zeit, wo die M-Modelle, die ja nun wirklich Top-Modelle waren, ich meine M1-Motor da drin so, super dezent waren und kaum von einem 5er mit M-Sportpaket zu unterscheiden. Ne?
Das war ja auch damals immer so der Anspruch, ne?
Genau.
Aber ich finde wirklich, wenn du den mit einem Wort beschreiben willst, wäre es Understatement. Ja. Wenn du überlegst, was das wirklich für eine Maschine war für die Zeit, ist das Design ja sowas von zurückhaltend. Ja. Also keine komischen Verspoilerungen oder irgendwie Schriftzüge oder sonst was, die viel zu groß sind. Das ist eigentlich nur so kleine, dezente Hinweise, so hier geht was.
Ja, und das ist gefühlt von Generation zu Generation immer extremer geworden. Ne? Ja. Es wurde immer ein bisschen mehr. Ich finde so E39 zum Beispiel ist ja auch noch sehr dezent und so. Dann E60 schon mehr, aber auch noch nicht so komplett ins Gesicht. Und dann wurde es gefühlt dann komplett Eskalation. So.
Ja, weiß nicht. Also wenn du jetzt so F10 nimmst, ist ja jetzt auch nicht gerade übelst. Also ich finde, die Fünfer waren ja immer noch recht dezent, ja, bis auf den den neuesten. Die anderen finde ich halt immer noch alle recht dezent. Also finde ich, sind sie beim M3 mehr ausgerastet.
Ja gut, M3 ist ja grundsätzlich einfach sportlicher. Aber ich finde auch schon so ein F10, finde ich schon.
Also er hat doll. Mehr Merkmale, die darauf hindeuten, sag ich mal. Wie jetzt irgendwie ein E39 M5 sieht ja auch aus wie ein 5er mit M-Paket mit anderen Spiegeln und 4er Auspuff halt. Sieht man ja kaum den Unterschied, was es ja auch wieder mega cool macht. Finde aber trotzdem, dass beim M5 das immer noch relativ dezent geblieben ist, bis zuletzt. Mhm. So, im Gegensatz zu anderen.
Okay, bleiben wir noch mal beim E34. Wenn wir jetzt, also dadurch, dass diese Front eben so klassisch ist, gibt es jetzt auch nicht viel mehr dazu zu sagen, ne? Außer, dass wir halt noch Nebelscheinwerfer haben vielleicht. Einfach ansonsten ist es halt klares Design.
Jo.
Punkt. So, braucht man nicht viel mehr zu sagen. Charakteristisch sind natürlich noch die Außenspiegel. Mhm. In diesem, ja, klassischen M-Look. Tropfendesign mit so einem Durchbruch am Steg. Halt wirklich so, für mich bis heute sind das M-Spiegel so, ne?
Ja.
Ja, also das ist so.
An jedem Golf 2 deiner Wahl zu finden noch.
An jedem Calibra.
Ja, genau.
Alles, überall.
Ja.
Und ein weiteres wirklich sehr, sehr charakteristisches Merkmal vom M5 E34, die Räder. Und auch hier, ihr merkt schon, ich hätte vorher von mir gesagt, ich bin relativ gut informiert. Während der Vorbereitung habe ich wirklich viele Dinge dazu gelernt. Diese Felgen, ne, vom M5 E34 vor Facelift, das sind ja diese legendären Turbinenfelgen. Also, das ist quasi eine Felge, wo so ein Aufsatz drauf ist, so Luftschaufeln quasi, die Luft der Bremse zuführen sollten.
Genau, soll ja 25% mehr Kühlung herbeigeführt haben beim Fahren, muss man dazu sagen, ganz wichtig.
Richtig.
Beim Stehen hat sie eher das Gegenteil bewirkt und eher die Hitze ein bisschen drin behalten im Ganzen.
Genau.
Da, wo sie nicht hingehört.
Wenn man jetzt also so will, ist das ja so ein früher Vorreiter von so Aerofelgen, die ja heutzutage so mega beliebt sind und gerade bei Elektroautos ja en vogue sind. Mhm. Und das war ja die charakteristische Felge vom Vor-Facelift. Das war mir bekannt, hatte ich auch vor Augen, alles klar, Haken dran.
Aber ganz kurz, wie findest du die?
Die macht das, also ich finde die nicht schlecht, aber die macht das Auto wirklich sehr alt.
Also ich finde wirklich, so dumm es klingt, ich finde die sieht ein bisschen aus wie eine Radkappe.
Ist ja
was auch. Was ja irgendwo auch stimmt, sag ich mal, da kommen wir ja gleich zu, aber ich finde die echt nicht schön. Ich finde, die macht das Auto irgendwie,
Also ich finde die schön, ist jetzt vielleicht übertrieben, ich finde die halt super charakteristisch und ich würde auch auf dem Vorfacelift halt nur die fahren, weil das gehört sich dann so. Originalitätsjan geht da auf jeden Fall immer straight durch. Alles ich finde klar. Die auch nicht hässlich. Die ist halt, wie gesagt, die lässt das Auto, nur diese Felge lässt das Auto für mich 5 bis 10 Jahre älter aussehen. Mhm. So, das macht das Auto alt.
Ja.
Aber trotzdem finde ich sie passend. Jetzt habe ich aber dazugelernt, dass ja das Facelift ein völlig, zumindest optisch, neues Felgendesign bekommen hat, was aber auf der gleichen 5-speichigen M-Grundfelge basiert. Und das wusste ich nicht. Also ich wusste, dass dieser Turbinenaufsatz eben entsprechend draufgesetzt wird. Aber das Facelift hat dann die sogenannte Wurfsternfelge, also umgangssprachlich Wurfsternfelge genannt. Und das ist aber die gleiche Felge darunter, auf die der Stern dann eben draufgesetzt wurde. Mhm. Und das heißt dann Styling 21 M-System 2 und diese Turbinenfelge ist die Styling 20 M-System 1. Und das wusste ich nicht. Da war für mich so richtig so ein Wow-Moment, dass ich dachte, krass, das ist die gleiche Felge in Grundzügen, die komplett anders aussieht.
Ja, war schon wild, ne?
Ist heftig. Das würde ja aber auch bedeuten, so wie ich das verstanden habe, erstmal ja, dass man quasi von einem luftzuführenden System zu einem luftabführenden System gegangen ist.
Mhm.
Aber ja auch, so ist wie gesagt mein Verständnis, dass ich ja theoretisch zwischen der Turbinen- und der Wurfsternfelge nur mit den Aufsätzen wechseln kann, ne?
Ja.
Ich kann den Aufsatz von der Turbinenfelge abmachen und den Wurfstern drauf.
Theoretisch schon, ja.
Krass. Oh. Das ist eigentlich, das ist schon cool.
Ja, schon cool, aber dafür musst du halt diesen Wurfstern einzeln bekommen, was wahrscheinlich nicht wirklich machbar ist.
Ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Aber damals wäre das ja so gefühlt, als das Facelift dann rauskam, hättest du ja sagen können, ich fahre einen Vor-Facelift. Mhm. Wie du jetzt auch sagst, mir gefällt die Turbinenfelge nicht. Ich gehe in Zubehör, also zu BMW und sage, ich brauche hier 4-mal den Wurfstern.
Ja.
Und dann hast du voll das moderne Auto auf einmal.
Oder du holst dir einfach die ganze Felge und hast nicht den Heckweg mit Umschrauben oder sonst was.
Aber wenn du dann zurück willst, ja, okay. Kannst du immer so tschak, tschak. Oder ja. Linke Seite so, rechte Seite so.
Ja, okay.
Perfekt. Auf der einen Seite bist du so der Klassische und dann auf dem anderen bist du der Moderne.
Auf der einen Seite überhitzt dann die Bremse unnormal im Start. Auf der anderen Seite ist sie krank kühl, dann wenn fährst. Ja.
Ja, cool. Also ich muss echt sagen, wusstest du, dass das die gleiche Grundfelge ist?
Ich habe das tatsächlich schon mal gehört.
Okay.
Als ich es dann nochmal gehört, das hatte ja, glaube ich, Markus auch erzählt, als wir da waren, ne?
Ja, genau.
Genau, dann habe ich gedacht, stimmt, da war was. Also ich hatte das schon mal gehört, aber ich hatte es nicht mehr. Es war irgendwo so in den hintersten Ecken von meinem Gehirn noch so ein bisschen, okay. Bisschen drin.
Okay. Ja, also auf unserem Fahrzeug, da es ja nun auch ein Facelift war, waren entsprechend die korrekten, also die Wurfsternfelgen montiert. In unserem Fall noch mit einem lackierten Stern und einem polierten Bett.
Genau. Der Stern ist so in einem Anthrazitton, hätte ich gesagt. Kann aber auch sein, dass eigentlich genau der gleiche Ton ist wie die Schweller, ne? Das Granit selber.
Habe ich auch schon gedacht, ja.
Wirkt aber gefühlt ein Ticken dunkler. Kann aber auch sein, dass es einfach, weil es ein bisschen schattiger, sage ich mal, in der Felge ist, durch das relativ tiefe Bett ist übertrieben. Aber durch das Bett nun mal, vielleicht wirkt es deswegen ein bisschen anders. Aber finde ich einen coolen Touch. Habe ich so auch noch nicht gesehen.
Nee, wirkt sehr edel. Hat Markus eben machen lassen. Mhm. Und passt auf jeden Fall sehr gut.
Mhm.
Jetzt haben wir sehr viel über diese Felgen oder Räder gesprochen, aber dann lass uns doch auch noch der Vollständigkeit halber die Dimensionen nennen.
Ja, genau. Auf der Vorderachse haben wir eine 8J-Felge, 17 Zoll mit 235/45er Reifen. Auf der Hinterachse haben wir 9J, 17 Zoll mit 255/40. Und da haben wir gelernt, dass diese breitere Felge hinten durch das Nürburgring-Paket bedingt ist. Sonst hätte er hinten auch eine 8er-Felge gehabt.
Korrekt, ja. Nürburgring-Paket hat noch so ein paar andere Features. Wollen wir die jetzt schon nennen oder später?
Gehen wir später drauf ein, würde ich sagen.
Okay, alles klar. Dann ordnen wir jetzt vielleicht nur noch mal kurz ein. Also auch das, da wiederholen wir uns im Hinblick auf andere Folgen. Aber eine 17-Zoll-Felge, stell dir mal eine 17-Zoll-Felge auf einem aktuellen 5er vor. So, ne? Und das können wir jetzt ja vielleicht auch schon mal loswerden. Der E34, der ist 4,72 Meter lang, also ist kein kurzes Auto.
Mhm.
1,75 breit, 1,39 hoch und hat auch einen Radstand von 2,76. Und trotzdem sieht diese 17-Zoll-Felge einmal mehr auf diesem klassischen Auto nicht verloren aus. Nee,
komplett stimmig.
Das ist krass, echt
zu ne? Krank, ja.
Also wie sich die Proportionen bei modernen Autos verändert haben, das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Heutzutage wirklich, ist ja kein Spruch oder so, 18 Zoll auf dem Kleinwagen ist ja nix.
Ja, komplett Standard geworden, ja.
So, und da sprechen wir über die obere Mittelklasse, Topmodell, 17 Zoll und es passt.
Ja.
Heftig. Bei Markus' Auto muss man jetzt dazu sagen, das wurde der M5 wurde noch dezent tiefer gelegt. Es sind H&R-Federn verbaut. Muss man jetzt, wenn man das im Profil sich so anschaut, finde ich, sagen, steht's perfekt da. Also so nicht zu tief, nicht zu hoch, auch mit diesen, die Räder sind ja so vorsichtig, also die Radhäuser so vorsichtig ausgestellt, so dezent. Einfach ein runder Gesamtlook.
Ist komplett stimmig. Also hätte er es nicht gesagt, wäre mir das gar nicht aufgefallen, dass er tiefer gelegt ist. Ja. Weil es halt einfach so wie ab Werk aussieht. Also es könnte so eigentlich genauso gekommen sein. Sieht richtig gut aus, nicht so unnötig bullentief, was ja bei vielen so Trend ist, gerade bei so diesen Youngtimern. Oder er ist ja eigentlich auch schon ein Oldtimer. Komme ich immer noch nicht mehr zurecht, ehrlich gesagt. Ne?
Ja.
Das ist schon über 30 Jahre, dass es ein Oldtimer ist.
Er hat ein H-Kennzeichen.
Ja, ich weiß.
Aber also wir hätten auch ein H-Kennzeichen in der Autowelt.
Ja, ich weiß. Aber
ich fühle mich blutjung.
Ich nicht.
Bäume können ich ausreißen.
Mir tut alles weh.
Ja, gut.
Das ich ist bin ein Oldtimer.
Persönliches Pech.
Nee, aber irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie ist das in meinem Kopf immer noch so ein Youngtimer.
Ja, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich finde, da gibt's noch ganz andere Autos. Ja, das wird jetzt ausufern, wenn wir da jetzt nochmal aufzählen, wo wir denken, das ist doch noch eigentlich gerade erst ganz frisch oder maximal 10 Jahre alt. Aber ja, E34 ist auch so ein Auto, definitiv. Bevor wir jetzt zum Heck rübergehen, einfach noch einen so einen Punkt, den brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter kommentieren, würde ich gerne nur festhalten, das Auto hat keine getönten Seitenscheiben, auch das ist ja heutzutage so ein Ding, wo die Leute irgendwie drauf abfahren und gerade bei solchen Autos, obere Mittelklasse, Oberklasse, eigentlich fast immer hinten die Seitenscheiben getönt, hier nicht, also wie man so schön sagt, umgangssprachlich Aquarium, es sieht mega geil aus.
Ich finde es auch gut,
ja. Mega cool.
Passt.
Und das Heck ist super schnörkellos, also fast schon unauffällig. Wer sich jetzt nicht auskennt, könnte auch denken, das ist ein ganz normaler Fünfer von der Stange.
Hinten ist ja auch kein Schriftzug.
Genau.
Sieht komplett schlicht aus, komplett unspektakulär.
Keine 4-Endrohre, kein Diffusor. Es gibt einfach nur einen Doppelrohrauspuff auf der Fahrerseite. Ende.
Ja. Einzige, was noch so ein bisschen raussticht bei dem Exemplar hier, ist dieser kleine Heckspoiler. Der da hinten so drauf ist, war ja damals auch Sonderausstattung und gab es auch in diesem Nürburgring-Paket. Das ist ja so ein 90er-Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nie so richtig gefühlt. Also diese Art von Spoiler finde ich, also mir fällt kein Auto ein, wo ich das irgendwie echt gut drauf fand. Und ich muss leider sagen, das würde ich bei dem genauso auch sehen. Also ohne würde ich den deutlich schöner finden nochmal.
Ja, bin ich zu 100% bei dir. Der ist zum Glück nicht so mega auffällig. Aber ohne wäre besser und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht so ganz, das Auto ist so zurückhaltend, warum da jetzt so ein kleiner Spoiler drauf muss. Du hast ja gesagt, ist Teil des Nürburgring-Pakets. Das heißt, wäre jetzt also unbedingt das Nürburgring-Paket und jetzt können wir auch sagen, also da war die Felge drin, das Fahrwerk EDC mit Verstellung, dieser Heckspoiler, ich glaube andere Stabis noch. Ne?
Auf der Hinterachse, ja. Servotronic.
Servotronic, genau. Der kam halt um diesen Heckspoiler wahrscheinlich auch nicht herum. So.
Ja.
Wenn man den jetzt separat bestellt hat, ist das sicherlich Geschmackssache. Ich habe mal in der Preisliste, die uns Markus zur Verfügung gestellt hat, geguckt. 780 Mark hat der damals gekostet. Die hätte ich mir auf jeden Fall gespart.
Ja, ich mir auch.
Und damit sind wir eigentlich schon durch, ne?
Ja.
Mehr gibt's nicht zu sagen zum Design. Von daher springen wir rein.
Innenraum.
Was für Türgriffe?
Klappgriffe?
Korrekt.
Ja, nochmal gucken. So. Hier. Ich lerne dazu.
Klappgriffe. Also E36 hat auch Klappgriffe beispielsweise. Ist nicht meine favorisierte Griffart, aber Klappgriffe gehen auch fit.
Auch gut.
Ja.
Ist bei dem aber auch so durch diese Linie an der Seite perfekt eingelassen. Da wäre jetzt ein Bügelgriff ein bisschen störend, muss ich sagen.
Ja, gebe ich dir recht. Optisch ein also bisschen störend.
Ja.
Ja, okay.
Passt.
Also Klappgriffe gehen aber auch, klar.
Gut, wäre beruhigt.
Im Innenraum wird es dann auf jeden Fall hell.
Ja, freundlich, könnte man sagen.
Wir haben nämlich eine Lederausstattung in Nappa Silbergrau hell. Und das ist also so ein ganz helles Grau. Und dazu muss man jetzt sagen, dass Markus hier auf jeden Fall Hand angelegt hat. Nicht an der eigentlichen Farbe, sondern jetzt speziell an den Vordersitzen. Ab Werk waren damals manuelle Sportsitze ohne Sitzheizung verbaut. Und als Markus das Auto übernommen hat, hat er erzählt, da waren die Sitze auch gut durch so. Und dann hat er sich entschieden, okay, wenn er schon dabei ist, dann macht er gleich Nägel mit Köpfen und hat quasi Sportsitze sich besorgt mit Memory, Lordosenstütze, Sitzheizung und auch Mittelarmlehnen.
Ja.
So, hat die dann neu beziehen lassen in der originalen Farbe. Auch wieder wunderschön mit dieser ganz dezenten M-Trikolore in der Lehne. Das sind so Details, ne? Die liebe ich. Dafür, dafür liebt man einfach so diese Zeit, ne? Sieht mega gut aus und die Sitze, die sind auch so vielfältig einstellbar, dass da, glaube ich, jeder irgendwie eine bequeme Sitzposition findet. Es gibt aber ein Detail, das ich persönlich jetzt, ähnlich wie den Heckspoiler, nicht verstehe: die Mittelarmlehnen. Ich finde Mittelarmlehnen, das sind ja also nicht eine Mittelarmlehne wie bei einem modernen Auto, wo du einfach quasi einen Deckel von der Mittelkonsole hast, sondern so runterklappbare, separat für Fahrer und Beifahrer. Und vielleicht bin das auch nur ich, mir verleihen die immer so einen Bus-Vibe. Ich habe immer das Gefühl, ich sitze in einem VW-Bus oder so. Oder?
Ja, oder so ein Vito oder wie sowas.
Genau.
Ja.
So, ich meine, du kannst sie einfach hochklappen, dann sind sie ja weg.
Ja.
Aber ich finde einfach diesen Gedanken auch irgendwie so skurril. Das ist ja ein sportliches Topmodell. Warum brauche ich denn eine Armlehne?
Aber gleichzeitig ist es ja auch eine etwas luxuriösere, in Anführungsstrichen, Limousine, die auch für Langstrecke ist. Und ich muss sagen, so auf langer Strecke eine Mittelarmlehne ist schon angenehm. Also ich finde es funktional. Es ist klar, vom Grundgedanken verstehe ich das. Das macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Also da verstehe ich deinen Gedanken. Aber ich muss sagen, ich finde es schon angenehm, wenn sie da ist. Also wenn ich jetzt vorstelle, wenn ich damit irgendwie, was ich wohin fahre, irgendwie eine längere Strecke, würde ich schon schön finden, wenn ich da meinen Arm so drauflegen kann.
Ja, mag sein, dass das so, aber für mich ist halt, wie gesagt, also eine grundsätzliche Mittelarmlehne als so Fach finde ich ja auch okay. Nur ich stelle mir immer auch so heutzutage vor, in so modernen Autos so klappbare Mittelarmlehne, in so einem neuen M5 hat keine Mittelkonsole, da hast du eine klappbare Armlehne, würde ich denken, das passt irgendwie gar nicht da rein.
Ja. Aber es ist ja bei vielen Sachen so, dass das gerade so 80er, 90er Jahre noch so ein bisschen skurril war und das macht ja auch irgendwo diesen Charme aus. Das ist manchmal so, du denkst, hä? Verstehe ich nicht, aber irgendwie ganz witzig.
Ja, wie gesagt, deshalb bin da wahrscheinlich auch ich einfach nur speziell. Und die stören ja auch nicht, weil du kannst sie einfach hochklappen, dann sind sie ja nicht da. Aber also für mich stören die Optik.
Okay.
So.
Alles klar.
Aber Sitzposition, die war mega.
Ja, die ist top.
Richtig gut.
Also Sitze an sich, super bequem, hast du ja auch schon gesagt. Und dann von der Position einfach top. Man hat sofort seine Position gefunden, hat sie ja gesagt, ja, kann losgehen.
Fühlt sich zu Hause.
Ja.
Und wenig überraschend, Innenraum auch sehr klassisch.
Ja, wenig Unnützes, sehr funktional, fahrerorientiert, so wie es sein muss.
Ja, wir haben ein 3-Speichen-Lederlenkrad mit M-Logo in der unteren Speiche, analoge Rundinstrumente, Tacho bis 300, Drehzahlmesser bis 8000. Genau das Gleiche habe ich auch bei der letzten Folge übrigens gesagt.
Ja, stimmt.
Beim i30N.
Ja.
Auch Tacho bis 300, Drehzahlmesser bis 8000.
Ja.
Natürlich unten im Drehzahlmesser, wie es sich für ein M-Modell gehört, weil die will man ja auch im Blick behalten, noch mit Öltemperatur. Ne?
Mhm.
Wichtig, wichtig. Ja, und ansonsten alles sehr, sehr rudimentär, aber gut.
Es hat noch so diesen analogen BMW-Charme von damals einfach.
Ja. Dachhimmel in unserem Exemplar mit hellgrauem Alcantara. Das hat Markus selber gemacht, weil der Dachhimmel auch gut durch war. Muss ich sagen, wenn er es mir nicht gesagt hätte, hätte ich nicht gedacht, dass er das quasi nachträglich gemacht hat. Ich hätte das auch für ab Werk durchgehen lassen.
Ja, ich auch. Weil es halt wirklich genau der gleiche Grauton ist, wie das Armaturenbrett obendrauf. Das ist ja so zweifarbig. Unten ist es ja dieses hell und oben so ein bisschen dunkleres Grau. Ist ja auch nicht dunkel, aber so ein bisschen dunkleres Grau. Dadurch setzt sich das sowieso schon so ab und dann geht das so nahtlos in diesen Dachhimmel über, dass es halt einfach super stimmig aussieht.
Absolut, ja. Also ich finde es richtig passend und jetzt muss ich hier einmal die kritische Frage an dich stellen. Du bist ja eigentlich hier Mr. Dunkler Dachhimmel.
Mhm.
Was sagst du denn jetzt?
Ich finde es super passend bei dem Wagen. Also da würde ich sagen, lass ich es durchgehen auf jeden Fall.
Durchgehen.
Ja, okay. Weil es halt auch Alcantara ist. Es ist ja nicht dieses, es ist ja auch immer dieser Mix, dass man sagt, dieser helle Dachhimmel, der sieht ja meistens einfach billig aus.
Mhm.
Das ist ja mein Problem oftmals mit diesen Standard-Dachhimmeln. Es ist ja immer dieser gleiche Stoff, gefühlt egal, was für eine Fahrzeugklasse das ist. Wenn du einen hellen Dachhimmel hast, immer dieser komische, so, das ist ja, das ist nicht grau, nicht beige, das ist einfach so ein Ton. Der ist einfach da, so.
Ja.
Und ich finde, das sieht einfach immer kacke aus. Und das ist ja in dem Fall überhaupt nicht, weil es ein hochwertiges Material ist. Es ist etwas dunkler, es ist ein schöner Grauton. Also ich finde es super.
Ja, sehr gut.
Mhm.
Ah, ist ja auch ein BMW, ne? Da findest du wahrscheinlich alles
super. Ach, jetzt kommt wieder das. Ja. Aber was sagst du denn allgemein zu dem grauen Interieur so an sich?
Habe ich ja, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war.
Beim Boxer wahrscheinlich.
Ja, stimmt, beim Boxer, korrekt, ja. Habe ich ja schon gesagt, dass ich grundsätzlich nicht so der Riesenfreund bin von Hellgrau. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch mal mich ins Jahr 92 zurückbeamen könnte und aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich auch nicht Hellgrau nehmen. Mhm. Aber so wie das Auto jetzt da stand, mit Außenblau, innen Silber und vor allen Dingen ja auch diesem Kontrast außen, finde ich super.
Ja.
Gefällt mir richtig gut.
Okay. Ich habe ja tatsächlich beim Boxer gesagt, ich habe ja auch gesagt, dass ich Grau nicht gerne mag und beim Boxer auch lieber Schwarz gehabt hätte. Mhm. In dem Fall muss ich wirklich sagen, ist einer der ganz wenigen Fälle, wo ich es wirklich, glaube ich, Schwarz sogar vorziehen würde, so rum. Mhm. weil es halt mit dem Außen so gut passt. Also auch mit der Kontrastfarbe und sowas. Insgesamt finde ich es einfach super stimmig dadurch. Ja. Weil das auch so hell und freundlich dann drin wirkt. Ich glaube, Schwarz wäre da ein bisschen zu düster irgendwie für.
Aber so ein Cognac oder so, das würde gut aussehen zu dem Blau.
Ja.
Wie von der Elektra-Version.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, da finde ich sogar Grau stimmiger.
Uiuiui.
Ja, ich bin ein großer Fan von Cognac, aber ist bei Blau schwierig, finde ich. Da muss der Ton vielleicht sogar noch ein Ticken dunkler sein, damit das passt. Da kann man auch viel falsch machen.
Ah ja.
Mhm. Also meiner Meinung nach.
Farben-Luca, ne?
Genau. Richtig.
Eigentlich immer blau-braun, aber dann bei Cognac mit Blau könnte man ein bisschen was falsch machen, ist klar.
Immer blau-braun, hä?
Also jedes Auto, was wir irgendwie in unserer imaginären Traumgarage konfigurieren, dass du mal, ich würde außen blau und innen dann so ein dunkles Braun nehmen.
Ja, so
ein
ganz dunkles.
Ja,
ja, aber Cognac ist ja heller.
Ja, aber wenn es halt kein dunkles gibt.
Ja, dann würde ich immer schwarz haben halt.
Oder halt grau in dem Fall.
Ja, oder grau in dem Fall. Siehst du,
farbenfroher, ja, Luca, ne?
So also, ist es. Ja, wie gesagt, ich finde es in dem Fall wirklich sehr stimmig, weil es ist ja auch so super hell. Es geht ja schon fast so ein bisschen Richtung Weiß unten, so der, mhm, Sitz. Ja. Dadurch, dass der natürlich auch frisch beledert ist, sieht der auch einfach super frisch aus. Und ich finde es top. Also gefällt mir richtig gut.
Ja, also wie gesagt, mir gefällt es auch gut. Und außerdem wurde der Schaltsack auch in diesem grauen Alcantara bezogen mit so einer M-Naht und auch der Handbremshebel oben. Da auch die Verkleidung, die wurde auch diesem grauen Alcantara. Also es sind so ganz dezente Touches, die da, mhm, verändert wurden. Eine Sache, die mir nicht aufgefallen wäre, wenn Markus uns nicht darauf hingewiesen hätte, er hat selber Tempomat nachgerüstet, ne?
Mhm.
Bei dem Auto, also Lenkstockhebel nachgerüstet. Das ist auf jeden Fall, gab es ja auch ab Werk, hatte seine aber eben nicht.
Passt ja dann auch wieder zu den Mittelarmlehnen mit diesem Langstreckencharakter. Wenn du mal ein bisschen eine weitere, mhm, Strecke fährst, Tempomat rein, Mittelarmlehne.
Aber er hat ja gesagt, der dreht ein bisschen hoch.
Ja, stimmt.
Bei der Langstrecke.
Ja.
Zu kurz übersetzt.
Blöd.
Ja. Ja. Also doch lieber damit rumballern.
Ja, doch. Würde ich wahrscheinlich auch eher machen.
Ja, ansonsten gibt es auch kaum irgendwie Tasten oder Schalter, so heißt das richtig. Interessant finde ich noch die Positionierung für das EDC, also diese Electronic Damper Control, also die Dämpfer, die man anpassen kann. Jetzt hat mir das deutsche Wort gefehlt. Ich bin schon in so im Englischen drin. Die ist nämlich.
Warst du lange in Australien?
Ja, oder? Absolut. Ey. Komm hier aus meinem International-Jahr zurück.
Ah, okay.
Kann nur Englisch speaken. Neben dem Lenkrad, rechts im Armaturenbrett, ist eben dieser Schalter für EDC. Den kann man zwischen S und P wählen. Mhm. Da haben wir uns noch gefragt. Also S ist, glaube ich, offensichtlich, steht für Sport. Und wofür wohl P steht? Man hätte jetzt ja gedacht, vielleicht, keine Ahnung, es gibt C wie Komfort oder, keine Ahnung, A oder irgendwie sowas. Nee, P steht wohl für Programmautomatik.
Mhm.
So, also so, ich interpretiere das jetzt so, du kannst quasi sportlich wählen oder das Auto entscheidet.
Ja, so. Der soll ja wohl relativ viele Sensoren haben, die das irgendwie so ein bisschen abtasten und das alles perfekt anpassen an die Umgebung. Ich habe da auch so eine Marketing-Sprech dazu gefunden, wo stand sekundenschnell. Mhm. Ich denke, ja gut, sekundenschnell ist jetzt ja auch nicht so schnell. Also ich würde jetzt sagen, dass es wahrscheinlich heutige Verhältnisse nicht mehr so viel bringt.
Wahrscheinlich
und,
nicht.
Und ja, dass so ein Modus wäre, der mir relativ egal wäre wahrscheinlich.
Ja, ob wir da einen Unterschied erfahren haben, das hört ihr dann gleich im Fahren-Kapitel. Davor gucken wir noch mal ganz kurz auf die Rückbank, denn da gibt es tatsächlich beim E34 M5 eine Besonderheit. Und da habe ich mich ziemlich tief eingelesen, um da erstmal irgendwie hinterzukommen und habe dann auch nochmal mit Markus, der nun wirklich der absolute Pro ist, da Rücksprache gehalten. So wie ich das jetzt also verstanden habe, wurden die frühen E34 M5 alle als Viersitzer ausgeliefert. Das heißt, hinten gab es Einzelsitze.
Also alle drei Sechser.
Genau, richtig. Man konnte aber ohne Aufpreis auch die 36er als Fünfsitzer bestellen. Mhm. Und dann wurde es kurios, denn Anfang der 90er hat dann BMW gedacht, ja okay, jetzt gibt es ja auch den Touring, das war immer ein Fünfsitzer, macht ja auch Sinn. Jetzt werden also auch die Limousinen serienmäßig Fünfsitzer. Mhm. Aber wer will, kann ja auch einen Viersitzer daraus machen, kostet dann halt 2000 Mark.
Ja, vorher war es immer so, warum genau. Sonst? Und jetzt kostet Geld. So. Haben Sie es verstanden? Kann man Geld mitmachen.
Und jetzt ist es halt so, dass wir auch selber vorher geguckt haben und so und dann auch geschaut haben nach Gebrauchten und dass man mal diese Unterschiede sieht, weil auch die Armlehne hinten dann natürlich ganz unterschiedlich ist. Beim Fünfsitzer ist sie so, wie man es von heutigen Autos kennt, also in der im dritten Sitzplatz quasi integriert, kann es runterklappen. Mhm. Beim Viersitzer ist das halt starr, so ein Fach, was man nach vorne ziehen kann.
Ja.
Und egal ob Vier- oder Fünfsitzer, gab es noch eine Besonderheit, fand ich zumindest, ist mir auch direkt aufgefallen, als ich mich nach hinten gesetzt habe. Die Gurte hinten, die werden von der Mitte nach außen gezogen, um sich anzuschnallen.
Lamborghini-Style.
Genau, so wie beim Murciélago eben vorne, nur halt hier hinten.
Mhm.
Dazu muss ich sagen, hinten, die Rückbank wurde ja nun nicht neu beledert. Und das ist noch so, also vorne auch, aber das war ja nun auch neu, so richtig so ein für mich edles, so ein knautschiges Leder. Ne? Mhm. So mega hochwertig wirkt das.
Ja.
Und entsprechend, wir sind tatsächlich ja auch eine Zeit lang zu viert gefahren. Also saßen wir auch hinten. Ich konnte hinten richtig gut sitzen.
Ja, Platzverhältnisse sind wirklich top.
Ja.
Da kann man nichts sagen. Was ich auch gerne noch loswerden wollte. Der wurde ja in verschiedenen Ländern auch noch mit anderen Sonderausstattungen zum Teil angeboten.
Mhm.
Und in Japan zum Beispiel, habe ich gelesen, wurde der eher so als Luxusfahrzeug gesehen. Gar nicht so unbedingt als sportlich fahrbares Auto, sondern eher so, okay, so eine Luxuslimousine. Und da hast du den tatsächlich ab Werk mit einem Faxgerät im Kofferraum bekommen.
Klar.
Ja, richtig bei so einem M5.
So, kannst du nicht so schnell fahren, aber dafür kannst du dann halt noch dein Business daraus machen.
So ist es.
Ja. Dann ist allerdings wahrscheinlich auch das Kofferraumvolumen ein bisschen niedriger, weil beim normalen, habe ich zumindest rausgefunden, 460 Liter.
Mhm.
Jetzt nochmal zurückgeblickt auf unsere letzte Folge, i30N, 450 Liter.
Mhm.
Also, das hier ist ein deutlich größeres Auto mit einem nur minimal größeren Kofferraum.
Ja, das stimmt.
Und damit wäre ich hier mit meinen Notizen für den Innenraum zumindest am Ende.
Ich auch.
Dann klappen wir die Haube auf, und zwar nach vorne.
Mhm.
Technische Daten.
Ich muss sagen, also man macht diese Haube nach vorne auf und ich war einfach schon fasziniert, nur vom Anblick. Ach. Das ist einfach ein schöner Motor.
Ja, absolut. Sieht richtig Sahne aus.
Man guckt da drauf, da ist nichts irgendwie unter hässlichem Plastik versteckt. Man sieht die Technik, da steht M-Power drauf. Finde ich schon geil.
Mhm.
Steckt natürlich auch drin, logischerweise. Und du hast es ja auch schon gesagt, also in Grundzügen stammt dieser Motor immer noch vom M1-Motor ab. Der E34 ist der letzte M5 gewesen mit rein Sechszylinder. Mhm. Und wir haben es jetzt ja schon mehrfach erwähnt, aber jetzt hier, weil es hier natürlich im technischen Datenkapitel genau richtig platziert ist. Ursprünglich wurde der M5 E34 als 36er ausgeliefert. Streng genommen ist dieser 36er aber ein 35er, denn er hat 3535 Kubik. Aber wir kennen das ja schon, dass bei Hubräumen komischerweise Hersteller aller Couleur gerne aufrunden, auch wenn es eigentlich abgerundet wird. Ne?
Ja.
Dementsprechend, auch wenn ich dir jetzt, ich hoffe, das kannst du mir verzeihen, in diesem Fall einmal den Motorencord klaue, denn der vom Vorfacelift ist S38B36.
Mhm.
Deshalb sprechen wahrscheinlich auch alle von 36er. Leistung vom Vorfacelift, also dem 36er, 315 PS, 360 Newtonmeter.
So ist es. Aber wir hatten ja nicht einen Vorfacelift, wir hatten ja einen Facelift, dementsprechend den 38er. Und da kann ich jetzt auch hoffentlich den Motorcode zum Besten geben von dem. Ja, darf ich?
Ich will nicht hier wieder intervenieren.
Ja, gut. Das ist der S38B38, logischerweise, weil es ein 3,8 Liter ist. Und das ist tatsächlich die letzte Ausbaustufe des M1-Motors. Das war ja der M88. Und das war die letzte Variante, die auf dem noch basiert hat. Und wie Jan schon gesagt hat, halt auch der letzte rein Sechszylinder dann im M5. Der hatte dann 340 PS statt 315 PS und 400 Newtonmeter statt 360 Newtonmeter.
Genau. Dieses maximale Drehmoment liegt bei 4750 Umdrehungen an, eben Saugmotor typisch recht hoch. Und was ich auf jeden Fall auch nochmal an dieser Stelle platzieren möchte, die Literleistung von 89,6 PS. Das ist wirklich bemerkenswert. Bevor wir zu den Fahrleistungen kommen, muss ich noch einen Fakt loswerden, der vielleicht auch nicht allen bekannt ist. Denn der Motor im M5, dieser reinen Sechszylinder, das war nicht der größte Motor, den es im E34 gab. Denn es gab den E34 auch mit zwei V8-Motoren. Also M60 heißen die. Oh, jetzt habe ich sie schon wieder weggenommen.
Ach.
Ich glaube, Luca geht gleich.
Ja. In der nächsten Folge rede ich nur noch über Türgriffe. Hast du davon.
Oh Mann, ey. Ja. Ja, also entschuldige bitte. Also, die V8.
Soll ich sonst schon los?
Du kannst weg.
Ja, okay. Du machst das hier, ne?
Ich habe das hier im Griff.
Perfekt. Ciao.
Also, diese V8 im 530 und später dann 540i, die hatten zwar weniger Leistung, anfänglich 218 PS im 530 und dann 286 PS im 540, aber es sind eben 8 Zylinder und zumindest der 540 hatte mit 400 Newtonmeter genauso viel Drehmoment wie der 3.8er im M5. Und auch das finde ich wieder so skurril, wenn du das auf die heutige Zeit projizierst. Also für mich ist halt so, M5 ist das Topmodell, das muss der größte Motor sein, ist ja klar. Es wäre ja dann nur umgekehrt, würde das quasi bedeuten, dass du, keine Ahnung, heutzutage über dem M5 noch ein 560i hast mit einem Zwölfzylinder, der vielleicht nicht ganz so viel Leistung hat, aber hast dann halt noch die Option.
Ja.
So, finde ich skurril, weil das macht ja sonst keiner.
Ja, wird aber wahrscheinlich irgendeinen Grund gehabt haben, weil es gab tatsächlich einen Prototypen mit dem 540-Motor. Der hatte dann 380 PS sogar.
Mhm.
Der wurde getestet und aus welchen Gründen auch immer irgendwie verworfen.
Ja, vielleicht, weil es halt kein echter M-Motor ist halt, nicht so richtig spritzig, also keine S-Kennung oder sowas. Wahrscheinlich ist das halt wirklich der Fall, dass halt dieser 3.8er einfach der sportlichere Motor ist.
Vermutlich, ja.
Ja. Dann, wenn du jetzt noch möchtest, nachdem ich dir jetzt hier permanent in die Parade gefahren bin, nenn uns doch die Fahrleistung.
Darf ich denn oder kommt gleich wieder so von der Seite hier, zack?
Nee, mach ruhig.
Ja, okay, schön. 0 auf 100 schafft er in 5,9 Sekunden. Ich habe ja auch noch den Wert vom Touring, das sind 6,1 Sekunden. Und auch den Wert vom 3.6er, das sind 6,3 Sekunden.
Mhm.
Topspeed sind alle drei bei 250 begrenzt, elektronisch abgeriegelt.
Ja. Wichtig ist noch, ausschließlich Hinterradantrieb beim M5. Versteht sich unter BMW-Kennern von selber.
Wollte sagen.
So, also außer heute. Aber damals schon.
Stich, stich, stich.
Ja. Und ausschließlich Handschaltung, also Automatik, war für den M5 nicht vorgesehen. Anfänglich war das Fünfgang-Handschaltung, was heißt anfänglich? Eigentlich fast die gesamte Zeit. Nur ganz zum Schluss, ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, 94 gab es nochmal eine kleine Überarbeitung. Da wurde dann auch eine Sechsgang-Handschaltung eingeführt. Das wäre wahrscheinlich, ohne dass wir sie gefahren sind, dann die Variante gewesen, die für Markus dann absolut perfekt gewesen wäre, weil dann hätte er wahrscheinlich auch eine etwas andere Übersetzung.
Ich frage mich nur, wie das zustande gekommen ist, dass die wirklich so ganz kurz vorm Ende der Bauzeit einfach noch gedacht haben, wir machen nochmal einen Facelift, wo er ja auch also mit einem anderen Getriebe und so ja schon ein bisschen umfangreicher ist.
Ja.
Und jetzt werden wir aufzubauen.
Ja, also kann man eigentlich nur hoffen, dass so tief haben wir uns jetzt, glaube ich, beide nicht eingelesen, dass dann das Getriebe noch in anderen Versionen oder in anderen Modellen dann auch eingesetzt wurde. Wahrscheinlich einfach hatten sie das dann. Denke ich jetzt mal.
Vermute ich jetzt auch.
Aber klingt auf jeden Fall erstmal kurios, ja. Und ein Leergewicht haben wir auch noch. Und das wiederum, wir reden ja häufig drüber, wie schwer Autos geworden sind. Und im Umkehrschluss bedeutet das auch häufig, dass halt die älteren Autos vergleichsweise leicht sind. Dieser M5 wiegt 1650 Kilo.
Das ist echt, also für die Fahrzeugklasse, sehr wenig.
Ja, das sind nicht mal 150 Kilo mehr, um jetzt noch mal den Vergleich zum i30 zu ziehen.
Ja.
So. Ja, das ist auf jeden Fall Fakt.
Ein Basispreis haben wir natürlich auch, von damals aus dem Baujahr 1992. Da waren es nämlich 110.500 D-Mark.
Ja.
Ganz schöne Stange Geld.
Absolut, ja, auf jeden Fall. Und natürlich haben wir auch den Gebrauchtwagen-Check beim M5 nicht ausgelassen. Und ich muss sagen, als erstes war ich mal wirklich überrascht, wie wenig Autos auf dem Markt sind. Also klar, das ist jetzt kein alltägliches Auto. Dass da jetzt nicht 300 im Angebot sind, war mir schon bewusst. Aber als ich geguckt habe, habe ich wirklich zwei, dreimal geguckt, ob ich richtig geschaut habe. In Deutschland, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, sind keine 15 Autos integriert.
Mhm. Habe ich auch gut gestaunt, habe ich nicht mit gerechnet.
Heftig. Und die Preise sind auch, ich sag mal, zumindest sind die Zeiten, wo man richtig günstig so einen M5 wegschnappen konnte, schon länger vorbei.
Ja, die sind vorbei, ja. Außer du nimmst so ein Ding wie der eine, der inseriert war, wo halt noch ein bisschen was zu machen dran war.
Ja, genau. Also stand jetzt nicht fahrbereit und teilzerlegt, aber sonst eigentlich top.
Sonst war eigentlich gut.
Ja, und halt 10 Jahre irgendwo in der Scheune gestanden. Ja. Dann für 22,5.
Ja.
Ja. Also, wenn man ein gutes Auto haben will, dann sollte man so 40.000 Euro.
Was auch fährt dann.
Das impliziert für mich ein gutes Auto, sage ich jetzt mal.
Ist ja nicht.
Sonst ist
definiert ja jeder anders.
Ja, genau. Also ich hab's ganz gerne, wenn meine Autos fahren.
Ja, okay.
So, dann sollte man 40.000 Euro einplanen. Da geht's so los.
Also mindestens, da geht's los.
Ja. Genau, wirklich gute Autos, wo man jetzt sagt, alles klar, die sind Pico. Eher so 50.000 und 3,8er, wer hätte es gedacht, sind teurer als 3,6er, weil sie seltener sind. Und Touring, ja, die sind super selten.
Ja, was ich aber trotzdem komisch fand, ich habe dann ausnahmsweise, habe ich mal auch außerhalb von Deutschland bei Mobile geguckt. Ich weiß ja, immer nur Deutschland gucken wir, aber da habe ich immer ein bisschen außerhalb geguckt.
Ihr müsst nämlich dazu wissen, früher habe ich immer, also für die ersten Folgen habe ich dann immer ganz Europa geguckt. Luca hat gesagt, ja, aber da kannst du ja nicht irgendwie gucken da in Holland und sonst was. Guck mal nur in Deutschland. Jetzt gucke ich nur in Deutschland, guckt der einfach.
Ja, aber irgendwo anders. Rein aus Interesse. Das hätte ich ja hier nicht mit eingebracht, aber das fand ich ganz spannend. Wenn man mal überall bei Mobile guckt, sind es trotzdem nur 20 Autos. Also sind ja gerade mal 5 dazugekommen. Mhm. Und davon stehen aber 4 Touring zum Verkauf. Also von 20 Autos zum Verkauf sind 4 Touring. Ja, wenn man dann die Stückzahl bedenkt, finde ich, das ist irgendwie verhältnismäßig viele, die komischerweise zum Verkauf stehen. Mhm. Aber da kann man preislich sich überhaupt nicht an irgendwas festmachen, weil das einfach von bis ist. Also da wird gefühlt gewürfelt.
Ja, ist so. So viel zur Preiseinordnung. Und jetzt fahren wir los.
Na, endlich.
Fahren.
Vorweg müssen wir allerdings sagen, so wie Georgi sind wir nicht gefahren.
Nee, leider nicht.
Jetzt müssen wir auch hier den offiziellen Part natürlich einhalten. Das können wir auch nicht gutheißen, ne? So wie
Georgi, das darf man ja auch nicht,
gefahren ist damals in seinen Videos. Ne? Es war spektakulär anzusehen, aber natürlich nicht regelkonform.
So ist es. Obwohl ich weiß nicht, wie die Regeln in Georgien sind. Vielleicht ist das da normal so.
So glaube ich nicht.
Weiß ja nicht.
Ja, ich bin mir nicht sicher.
Ja?
Er wurde ja auch das ein oder andere Mal von der Polizei zumindest mal befragt.
Ja, befragt halt nur einfach.
Ja, also, wir haben es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und bevor wir jetzt losfahren, müssen wir noch mal einmal ein kleines Stück weiter ausholen. Denn an Markus M5 sind so ein paar kleine technische Veränderungen vorgenommen worden. Und wenn ich euch oder wenn wir euch die jetzt gleich erzählen, dann versteht ihr auch, warum wir die jetzt zu Beginn anbringen. Denn es hat direkt was mit dem Losfahren zu tun.
Das stimmt.
Markus hat uns nämlich vorgewarnt, dass bei seinem Auto eine Sachs Racing-Kupplung verbaut ist, in Kombination mit einem Zweimassenschwungrad vom E36 M3 3 Liter. Jetzt könnte man denken, okay, warum hat er das gemacht? Das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil diese Kombination aus dieser Sachs-Kupplung und dem Schwungrad vom E36 M3 leichter ist, 2,6 Kilo, sagt Markus. Ihr merkt schon, der Typ ist richtig tief drinne.
Jupp.
Aber auch, und da war er ganz offen, weil das deutlich günstiger ist, vor allen Dingen dieses Zwei-Massen-Schwungrad. Er hat nämlich gesagt, dass das originale Schwungrad für den M5 ungefähr 1.200 Euro kostet und das für den E36 M3 3 Liter nur, in Anführungsstrichen, 400. So, das ist natürlich erstmal schon mal ein Drittel von dem Preis. Und diese Kombination führt dazu, dass dieses Auto beim Anfahren wirklich extrem bissig ist. Und ich bin froh, dass Markus uns davor gewarnt hat, denn ich habe das Auto das erste Mal bewegt, als wir schon Fotos gemacht haben und ich den einmal umparken wollte. Und wenn Markus mich nicht vorgewarnt hätte, bin ich mir zu 99% sicher, dass ich das Auto nach langem mal wieder abgewürgt hätte.
Ja, absolut. Auf jeden Fall.
Also, weil diese Kupplung, die ist so bissig, da hast du gar keine Chance sonst, ne?
Ja, also die kommt auf den ersten Millimetern gefühlt.
Genau.
Also ultra früh, ultra schnell. Also man muss sich richtig konzentrieren. Man braucht Gefühl. Aber wenn man es weiß, kriegt man es relativ schnell raus.
Genau.
Aber beim ersten Mal denkt man erstmal so, oh, was passiert hier?
Man tastet sich ja normalerweise gerade bei so einem Handschalter, den man noch nie gefahren ist, so ein bisschen ran, lässt also die Kupplung so ein bisschen kommen und dann merkst du irgendwann, wann das Auto rollt. Bei dem Auto war wirklich, du hast den Fuß einen Millimeter weg,
da rollt schon. Zack, da ist er, ja.
Einfach schon am Rollen. Ja. Und Markus hat uns das auch erklärt, dass das quasi mit der geringeren Höhe des Schwungrads in Kombination mit der Racing-Kupplung zu tun hat. 12 Millimeter zu 15 Millimeter. Ja. Das würde man denken, 3 Millimeter kann ja keinen großen Unterschied machen. Oh doch, Freunde. Ja,
an der Stelle also
wenn
auf jeden
du da
Fall.
Am Steuer sitzt, macht das einen Riesenunterschied.
Ja, absolut.
Und wie du schon sagst, im ersten Moment extrem gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es weiß, funktioniert es.
Ja.
So, und dementsprechend waren die allerersten Meter sehr aufregend. Mhm. Aber als man dann gefahren ist, hat man es dann relativ schnell rausgehabt. Lustig war dann ja auch, bin ja zuerst gefahren, als du dann gefahren bist, hast du ja genau das Gleiche danach gesagt. Ja. Ne? Die ersten zweimal anfahren, denkst du, Junge.
Da mal konzentrieren, ja.
So, und danach funktioniert es aber wirklich gut, ne?
Ja, und beim Durchschalten ist es auch super angenehm.
Genau.
Das ist nur das Anfahren, wo man erstmal denkt, oh, hier, ja. Vorsichtig, vorsichtig.
Werbung.
Wir haben einen neuen Werbepartner an Bord und das ist Ono. Ono kennen sicherlich die meisten von euch oder haben zumindest schon mal davon gehört. Und ich persönlich nutze den Co-Driver Nummer 1 schon seit Jahren und ich fahre tatsächlich gar nicht mehr ohne. Ich habe mittlerweile sogar mehrere für jedes Auto und werde nicht müde, jedem davon zu erzählen.
Das stimmt. Du hast den ja wirklich schon seit Ewigkeiten. Ich könnte jetzt gar nicht einschätzen, wie lange. Aber vor einigen Jahren habe ich mir dann auch endlich mal einen gekauft, nachdem du den Druck erhöht hast und meintest, du brauchst unbedingt einen. Und ich bereue, dass ich es nicht früher getan habe. Ich nutze ihn wirklich auch immer. Ich habe ihn immer im Auto. Und vielleicht kannst du ja ganz kurz mal eben erklären, was es überhaupt ist.
Ja, also ganz kurz. Ono, das ist so ein kleines Gerät, das warnt einen vor Gefahren. Beispielsweise liegen gebliebene Autos oder auch Blitzer. Das ist super einfach zu bedienen. Man muss das nur einmalig per App mit dem Smartphone installieren. Und danach brauchst du das Smartphone theoretisch gar nicht mehr. Jedes Mal, wenn du in dein Auto steigst und dein Smartphone dabei hast, verbindet sich der Co-Driver automatisch. Und ja, dann warnt er dich einfach schon vor Blitzern oder eben auch Gefahrenstellen. Er piept dann immer, gibt also ein akustisches Signal. Und das funktioniert sowohl für stationäre wie auch für mobile Blitzer. Und man kann sogar auch als Nutzer Blitzer oder Gefahrenstellen melden. Also es ist wirklich eine ziemlich coole Sache.
Ja, und seit letztem Jahr gibt's jetzt auch den Co-Driver Nummer 2. Den haben wir jetzt ganz frisch für euch getestet, weil uns ist auch wichtig, dass wir euch wirklich nur Produkte empfehlen, die wir auch wirklich selber nutzen und die wir auch selber gut finden. Und der Co-Driver Nummer 2 kann jetzt zusätzlich zu dem normalen Co-Driver Nummer 1 auch noch aufgeladen werden. Das heißt, er hat jetzt einen Akku statt Batterien. Und ganz wichtig, er ist jetzt auch integriert in CarPlay. Bedeutet, man kriegt auf dem Display einen schriftlichen Hinweis, wovor denn überhaupt gewarnt wird. Manchmal kann man das ja gar nicht direkt zuordnen. Und das finde ich wirklich sehr überzeugend.
Ja, muss ich auch sagen, ich habe jetzt auch zum ersten Mal den Nummer 2 getestet und gerade diese CarPlay und auch Android Auto Integration, die finde ich wirklich sehr, sehr hilfreich. Wenn ihr jetzt also Ono selber mal testen wollt oder auch vom Co-Driver Nummer 1 auf den neuen Nummer 2 upgraden wollt, dann könnt ihr dazu unseren Code Fahrspaß, alles groß geschrieben, hinten mit Doppel-S, einfach mal nutzen und dann spart ihr 20%. Gültig ist dieser Code bis Juni 2025 und ich packe euch den Link auch nochmal in die Folgenbeschreibung, könnt ihr auch darüber direkt auf die Seite gehen. Und ich bin ganz ehrlich, Luca, diese Kooperation, die hätte ich schon vor ein paar Jahren gebraucht. Denn ich habe ja schon gesagt, ich habe jetzt gefühlt schon allen Freunden, ganze Familie davon erzählt. Die wissen jetzt alle schon von Ono. Aber die können ja vielleicht auch noch auf den Co-Driver Nummer 2
sagen, upgraden. Die meisten haben ja noch quasi das Original, also den alten, und könnten jetzt mal upgraden.
Ja, also es wird Zeit und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wenn wir jetzt schon bei der Schaltung sind, dann lass uns doch auch gleich dabei bleiben. Wir hatten einen 5-Gang-Handschalter, das haben wir ja schon gesagt. 6-Gang kam erst ziemlich spät. Besonderheit bei unserem Auto war auch noch, dass eine Schaltwegeverkürzung verbaut war vom, Achtung, BMW Z3.
Mhm.
Und zwar nicht im M-Modell oder so, sondern im 1.9er, hat Markus gesagt.
Ja.
Würde man jetzt auch nicht meinen, ne?
Nee.
Dass so ein Z3, Standard Z3, so knackigere Schaltwege hat als ein M5.
Ja, irgendwie komisch, ne?
Ja, aber auch hier diese Gangwechsel, gerade bei so klassischeren BMWs, ich finde das ja richtig geil, ne? Das ist, habe ich auch schon häufig gesagt, keine perfekte Schaltung. Man braucht so ein bisschen Kraft und es ist auch immer so ein bisschen knochig, aber es macht mega Spaß.
Ja.
Da so die Gänge durchzuschalten, das Der hat ja auch so einen kurzen Schaltknauf, der liegt geil in der Hand. Das macht einfach so, ja, wenn man mal so einen älteren BMW gefahren ist, die fühlen sich natürlich nicht alle gleich an, aber alle so von der Tendenz her ähnlich. Und ob das nun irgendwie dann ein M5 ist oder vielleicht auch mal kein M-Modell, diese etwas knochige Schaltung, das ist einfach ein Traum.
Das ist halt so sehr mechanisch irgendwie, ne? Ja. Man merkt richtig, dass da was passiert, dass man da gerade irgendwie was macht, was bewegt. Und dann mit diesen knackigen, kurzen Schaltwegen, also ich find's mega, wirklich, gefällt mir richtig, richtig gut.
Ja, hat echt, jeder Gangwechsel hat da wirklich mega Spaß gemacht.
Absolut.
Der Sound, muss man sagen, der war auch nicht mehr ganz serienmäßig.
Nee, genau. Und zwar hat Markus da dem Wagen eine Supersprint-Anlage spendiert, aus Edelstahl, Upcut. Hat er einen relativ dumpfen Klang, aber dröhnt nicht. Ich habe erst gedacht, als er ihn das erste Mal angemacht hat von außen, dachte ich, war es ja schon relativ bassig so das Ganze, dachte ich, oh, das könnte vielleicht drinnen irgendwie nicht so angenehm sein. Überhaupt nicht.
Nee. Und man muss dazu sagen, auch nicht zu drüber. Ihr habt es ja auch schon gehört beim Soundcheck. Der blubbert auch so ein bisschen, spotzelt ein bisschen, aber alles im Rahmen. Weil wir haben jetzt ja auch schon gesagt, natürlich ist das das sportliche Topmodell, aber gleichzeitig auch immer noch eine Oberklasse-Limousine. Wenn der jetzt so richtig, richtig laut wäre, wäre das vielleicht mal cool, aber auf Dauer sicherlich störend. So hast du vom Gefühl her einfach diesen schönen, sonoren Rhein-6er-Sound bisschen besser gemacht, aber dezent.
Ja, wie ja auch die Optik vom Auto ist, ne? Es hätte ja nicht gepasst, wenn er da so rumbrüllt.
Absolut, ja. Also Gangwechsel oder Schaltung, Sound, richtig gut schon mal. Dann kann man noch sagen, das ist ja auch gerade nach der letzten Folge nicht typisch, es gibt keine Fahrmodi, ne? Also du steigst ein, das Auto ist, wie es ist.
Ja.
So, du kannst nur dieses Fahrwerk, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, von S auf P stellen oder von P auf S. Und sonst geht's einfach los.
Ja, dazu auch kein ESP, keine Traktionskontrolle oder sonst irgendwas. Einfach fahren.
Servo sogar ein Extra, ne? Mhm. Da haben wir uns eben noch im Vorgespräch drüber unterhalten. Habe ich gar nicht geglaubt.
Ja.
Ja, krass. Also das ist wirklich noch richtig klassisches Fahren. Und das haben wir auch schon häufiger erwähnt. Wir vermissen da gar nichts, ne? Du hast gar nicht so dieses Bedürfnis, oh, jetzt würde ich hier gerne noch mal das so einstellen und dies so einstellen. Und selbst das Fahrwerk, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, wir haben ja nun gesagt, wir haben dieses EDC-Fahrwerk an Bord. Wir haben uns eben ehrlich hier tief in die Augen geschaut und gesagt, hast du eigentlich einen Unterschied gespürt zwischen S und P? Und wir haben beide gleichzeitig gesagt, nee.
Nee, überhaupt nicht. Also, wie wir ja schon im Design-Kapitel gesagt haben, hat er ja die H&R-Federn drin. Vielleicht hat das noch ein bisschen was geändert, aber die sind ja trotzdem kompatibel mit diesem EDC. Aber ja, so wirklich was gespürt habe ich da nicht, um ehrlich zu sein. Aber es war mir auch völlig egal. Weil wie du schon sagst, dieses, dass du halt keinen Modus oder sonst irgendwas einstellen musst, du fährst los und du konzentrierst dich direkt aufs Fahren. Das finde ich immer so schön bei diesen alten Autos. Du machst den an und dann konzentrierst dich auf die Schaltung, aufs Lenken und sonst was und nicht, ah, ich muss das noch ausmachen und dies und du bist erstmal gefühlt die erste halbe Stunde da irgendwo am Display und fuchtelst da die ganze Zeit rum, bis du endlich mal irgendwie normal fahren kannst. Das ist war schon bessere Zeiten, muss ich sagen.
Ja, oder du musst dich auch nicht dreimal neu irgendwie selbst justieren, indem du sagst, jetzt fahre ich hier gerade im Komfortmodus. Aha, da ist das so, da schaltet das Auto so, da ist die Federung so. Jetzt gehe ich mal auf Sport. Ah, okay. Man will ja auch versuchen, irgendwie die Unterschiede dann zu erfahren. Ja. Dann gehe ich noch einen sportlicher und denke, ja, okay, und jetzt ist noch mal alles so. Hier gibt's halt, es gibt nur diesen einen Modus, es ist immer so. Und deine Gaspedalstellung und dein Lenkimpuls, der beeinflusst quasi, wie das Auto fährt.
Ja.
Ende.
Richtig.
Und das ist schon, ja, also, wenn man dann solche Autos fährt, ist es schon sehr schön.
Ja, weil man vermisst dann nichts.
Also nee, genau.
Diesen ganzen Klimbim von den neuen Autos brauche ich dann nicht.
Nee, das stimmt. Jetzt klingen wir wieder wie die alten Männer, ne?
Ja, die wir nun mal sind.
Die mit H-Kennzeichen.
Ja, eben, haben wir ja schon gelernt, ne?
Okay, dann lass uns doch jetzt mal über den Motor reden, den 3.8er.
Ja. Das ist schon ein Sahnestück, muss ich sagen. Also ich finde, man spürt ihm so ein bisschen diese klassischen Motorsport-Gene. Man spürt ihm, genau. Man merkt ihm die klassischen Motorsport-Gene an.
Ist schon spät an diesem Tag hier.
Ja, wenig Schlaf gehabt. Also der braucht halt richtig Drehzahl, damit er zum Leben erweckt oder erwacht.
Wir verstehen dich.
Ja, perfekt. Das freut mich. Ich verstehe mich schon selber nicht mehr.
Ich übersetze, wenn es ganz krude wird.
Perfekt, Kopf ist auf links. Ja, nee, also ich finde halt so unter 4000 Umdrehungen ist er so recht kultiviert, recht entspannt. Aber sobald du da rüber kommst, dann hörst du es auch irgendwie direkt, dass er einen ganz anderen Ton anschlägt? Er wirkt deutlich aggressiver, williger, so drehfreudiger. Er ist wie ein anderer Motor dann auf einmal. Und du merkst halt, dass der komplett auf Drehzahl gehalten werden will. Also eigentlich musst du ihn die ganze Zeit ausdrehen und immer über 4000 wieder rein. Und dann ist er komplett da. Also da hat er Bock drauf. Diese unteren Drehzahlen sagt er, naja, kann er, braucht aber nicht.
Ja, und genau das, was du eben gesagt hast, ich finde auch, es fühlt sich fast an, als hättest du zwei unterschiedliche Motoren in diesem Auto. Wenn du ihm keine Drehzahl gibst, könnte das auch kein M-Motor sein. Dann könntest du auch denken, ja, das ist halt ein Sechszylinder, spürst du schon so, aber halt wirklich eher ein gemütlicher Motor.
Mhm.
Aber über 4000 explodiert er richtig, ne? Ja. Dann merkst du auch richtig, mit steigender Drehzahl wird es immer geiler. Das ist natürlich, jetzt für alle, die jetzt sagen, ja, ist doch logisch, immer beim Sauger so. Ja, ist immer beim Sauger so, aber ist bei diesem Motor ganz extrem.
Ja.
Also auch noch viel stärker als bei anderen Saugmotoren, dass du wirklich diesen Unterschied wie Tag und Nacht hast.
Ja.
Und wenn du die Drehzahl nicht hast, dann geht der auch nicht.
Nee.
Dann fühlt er sich auch wirklich langsam an. Das kann man, glaube ich, so offen sagen. Dann spürst du nichts von den 340 PS, weil die auch nicht anliegen.
Ja.
So. Also du musst, wenn du schnell fahren willst, den Motor wirklich drehen. Drehen.
Die ganze Zeit auf Drehzahl halten, ja.
Dazu kommt, dass Markus uns erzählt hat, dass bei seinem Exemplar die Drehzahlgrenze sogar noch angehoben wurde auf 7.500.
Statt 6.9.
Dazu müssen wir jetzt allerdings zu unserer Verteidigung sagen, wir sprechen jetzt hier zwar die ganze Zeit von drehen. Allerdings habe ich dem Wagen keine 7.5 zugemutet. Nicht, weil ich nicht gedacht hätte, dass der Wagen das nicht aushält, sondern eher, weil die Bedingungen nicht so ganz optimal waren. Ne? Wir hatten teilweise noch so nasse Straße, aber auch dann wieder trocken, also so ein bisschen so widrig, sage ich jetzt mal. Wir haben eben auch schon gesagt, ja, keine Fahrhilfen, gar nichts so. Da wollte ich es jetzt zumindest nicht riskieren, ne?
Nee, absolut nicht. Also das Wetter hat ja leider nicht so richtig mitgespielt. Es war so ein Durcheinander. Also wir hatten gefühlt alles mit dabei, so, aber dementsprechend waren die Straßen halt meistens nass, also an den meisten Stellen. Und wenn es teilweise mal trocken war, warst du dir nicht sicher, ob in der nächsten Kurve es immer noch trocken ist. Dementsprechend musste man das wirklich ein bisschen entspannter angehen. Und ich finde, man hat auch direkt bei dem Wagen gemerkt, dass er eher halt übersteuernd ausgelegt ist.
Absolut.
Was ja sein muss, was auch vollkommen richtig ist. Aber man möchte nicht mit einem fremden Auto irgendwie da einen Drift probieren oder sonst irgendwas. Deswegen haben wir es lieber ein bisschen ruhiger angehen lassen.
Aber wir haben das Auto natürlich trotzdem schon gedreht, weil sonst hätten wir jetzt ja auch nicht die Erfahrung gemacht, dass er das braucht so. Nur halt nicht bis zur angehobenen Drehzahlgrenze.
So ist es.
Aber auch so hat man gemerkt, also dieser Motor, das ist schon ein ganz besonderer Motor auf jeden Fall, der einfach in Kombination mit dem Hinterradantrieb und dieser Handschaltung schon echt viel Spaß macht.
Ja.
Ich muss auch sagen, auch wenn man jetzt, wenn wir beide gerade gesagt haben, natürlich merkt man, dass das Auto hecklastig ausgelegt ist und wir nicht so gute Bedingungen hatten, während wir gefahren sind, fand ich den Grip dennoch ziemlich gut. Also klar, wenn man es jetzt übertrieben hat, dann sind da auch mal die Räder durchgedreht. Aber ich glaube, da gäbe es andere Autos, die bei diesen Bedingungen deutlich weniger Grip gehabt hätten.
Mhm.
Ich denke mal so an das Auto aus unserer nächsten Folge, kleiner Spoiler.
Oh, ja.
Das stimmt. Da hätte man sicherlich nicht so mitfahren können.
Ja.
Sicherlich hat das auch mit den Reifen zu tun. Auf unserem Fahrzeug oder auf Markus' Fahrzeug waren Michelin Pilot Sport 4 drauf, also ziemlich moderne Reifen. Sowas tut natürlich jedem Auto gut.
Mhm.
Aber dennoch hatte ich auch immer das Gefühl, das Auto ist zwar hecklastig ausgelegt, aber das würde dich jetzt auch nie so eiskalt erwischen, weißt du? Das würde jetzt nie so plötzlich kommen.
Nee, komplett.
Wenn, dann würde sich das ankündigen,
genau. Der hat ja auch einen relativ langen Radstand, dadurch könnte man den auch entspannt halten, denke ich. Wie gesagt, wir haben es ja in den Videos gesehen von dem Kollegen. Ich hätte es gerne mal probiert, auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist schon ein Auto, du merkst direkt vom Fahren her, der könnte das gut.
Ja.
Also der hat Bock irgendwie so.
Ja.
Und deswegen, ich hätte es gerne mal getestet, aber logischerweise mache ich es natürlich nicht mit einem fremden Auto.
Und Sperrdifferenzial hat das Auto auch.
Ja, ne? Deswegen, also das, ich wette, das hätte richtig Bock gemacht, definitiv. Aber wie gesagt, machen wir nicht.
Nee, das machen wir nicht. Konzentrieren wir uns noch einmal ganz kurz wieder, also wir fahren jetzt mal runter gedanklich kurz hier, kurz vorm Drift fahren wir ganz kurz nochmal runter. Hm. Was mir nämlich aufgefallen ist, und das geht wieder quasi einher mit dem, was du auch in der letzten Folge gesagt hast, dieses Auto ist über 30 Jahre alt, hat 193.000 gelaufen und es knarzt nichts.
Hm.
Da klappert nichts, da knarzt nichts, du sitzt da drin und das Auto fährt richtig gut.
Ja, so, das stimmt.
Und das ist auch so ein Punkt, der mich so fasziniert und sehr stark tatsächlich auch an den E39 erinnert hat, so von der Machart des Autos.
Ja.
Alles fühlt sich mega solide an, so richtig für die Ewigkeit und auch, wenn du halt durchbeschleunigst. Man hat ja auch mal so Autos, kennen wahrscheinlich viele von euch, wo man zwar Bock hat, die zu treten, aber auch nie so 100% sicher ist, ob das jetzt alles so gut ist für das Auto und ob das hält. Hier überhaupt nicht. Das hat wirklich so den Anschein gemacht, da könntest du den ganzen Tag mit rumballern und das wird einfach funktionieren.
Ja, komplett. Also es fühlt sich alles so richtig wertig an.
Ja.
Es ist zwar recht spartanisch, sag ich mal, im Innenraum, aber trotzdem fühlt sich alles fest und solide einfach an und das auch nach all den Jahren. Ja, aber das ist diese Zeit, das ist ja das, was wir auch beim 500e hatten und so weiter. In der Zeit, da wurde sich einfach noch Mühe gegeben.
Ja.
Es war nicht immer überall Rotstift, alles billiger, sonst was, sondern es musste ein gutes Auto werden und es ist ein gutes Auto geworden und das merkt man gerade nach so einer Zeit.
Ja.
Weil ganz ehrlich, ich möchte viele Autos aus der heutigen Zeit in 30 Jahren nicht nochmal fahren.
Ja, und vor allen Dingen, die werden ja auch wahrscheinlich in 30 Jahren nicht mehr fahren, wenn man Wegwerfgesellschaft sich anschaut und denkt, die meisten Autos sind irgendwie für 3 Jahre Leasing ausgelegt und danach, ist auch hier eigentlich egal, was damit passiert. So, hier merkst du halt noch, das hat alles Hand und Fuß. So, die ganzen Schalter sind alle top. Das ganze Fahrwerk, wie sich das alles anfühlt, ist einfach wirklich ein geiles Auto, was sicherlich auch in weiteren 30 Jahren immer noch gut fährt.
Ja, bin ich mir auch sicher. Mit entsprechender Pflege natürlich, ne?
Logisch. Aber da mache ich mir bei Markus jetzt gar keine Sorgen.
Nee, absolut nicht.
Ja, hast du noch was?
Ja, zur Lenkung. Da wäre ich gerne noch mal drauf eingegangen.
Stimmt, da bin ich drüber hinweggegangen. Mhm. Ja, hau mal raus.
Also ich fand die erstmal relativ schwergängig für eine Servotronic.
Mhm.
Das ist aber ja typisch bei den alten BMWs.
Mhm.
Finde ich persönlich ganz cool,
dass
es nicht zu leicht ist, zu leichtgängig. Aber was mich ein bisschen gewundert hat, da war ich ein bisschen überrascht, ich fand, die hat relativ wenig Rückmeldung gehabt für einen BMW. Ich habe mir ein bisschen, also ich war ein bisschen verwundert. So. Ich hätte mir das ein bisschen direkter vorgestellt.
Mhm.
Was sagst du dazu? Hast du auch das Gefühl, oder?
Schwierig. Also, ja, sie war jetzt nicht ultra direkt, aber da ist dann wahrscheinlich wieder dieser Spagat, den wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, zwischen, ja, es soll ein sportliches Auto sein, auch ein Topmodell, aber gleichzeitig soll das ja auch immer noch eine Oberklasse-Limousine sein. So, ne? Ich glaube, da haben wir dann vielleicht einen anderen Anspruch als der eigentliche M5-Kunde von damals. So, ne?
Also es kann gut sein, ja.
Ich glaube, der eigentliche M5-Kunde war ja kein Kurvenräuber. Der ist vielleicht auch mal eine Kurve gefahren, aber eigentlich wollte er wahrscheinlich ein Auto, was halt einfach schnell ist, so. Aber der ist damit wahrscheinlich nicht häufig auf die Nordschleife gefahren oder so wie Georgi quer durch den Verkehr, so. Ne?
Ja, aber im Prinzip ist das ja so das, was der Wagen halt gut kann und wofür er ja auch so ein bisschen gebaut wurde. Es ist ja persönlicher Geschmack im Endeffekt. Es ist ja jetzt vielleicht nicht schlecht in dem Sinne, aber ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich das eigentlich von BMW nicht so kenne. Und da war ich ein bisschen so kurz, wo ich dachte, hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht komplett furchtbar oder so, aber ich dachte, ein bisschen mehr Rückmeldung hätte auch ruhig sein können.
Na gut, aber es ist halt auch, wie du schon festgestellt hast, eine frühe Servolenkung gewesen. Mhm. Und da waren sie wahrscheinlich auch einfach vielleicht noch nicht ganz so erfahren. Ne?
Das kann auch sein, ja klar, auf jeden Fall.
Also mir ist es nicht negativ aufgefallen. Und ich habe das so ein bisschen darauf geschoben, dass das Auto ja, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, streng genommen ja auch so ein Zwitter ist, so zwei Gesichter-Auto.
Mhm.
Ne? Also es soll einerseits natürlich sportlich sein, soll Kurven fahren können, soll ein richtiges Spaßauto sein, aber gleichzeitig ist es halt immer noch ein Fünfer. Es ist halt kein Dreier. So, ein Dreier ist halt irgendwie dann hauptsächlich zum Kurvenräubern und so ein Fünfer, auch wenn es ein M ist, soll ja trotzdem auch noch komfortabel bis zu einem gewissen Punkt und Langstrecke und so können. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen damit reingespielt hat.
Ja. Das kann gut sein.
Aber ich merke schon, die letzten zwei Folgen bist du hier Lenkungsluca, ne?
Ja. Also
ganz, ganz streng.
Ja.
Ganz streng.
So nicht.
Okay, ja. Hast du noch was?
Nee, das wär's.
Dann wird es, glaube ich, jetzt Zeit für ein Fazit.
Fazit.
Ich muss erstmal vorweg sagen, also ich war mega gespannt auf den M5 E34, ne? Also ich bin das Auto vorher noch nicht gefahren und ich hatte das Glück, dass ich schon viele unterschiedliche M5 gefahren bin. Also E28 tatsächlich noch nicht. Mhm. und F10. Aber F10 finde ich persönlich jetzt auch nicht so mega spannend. Aber zum Beispiel E39 und E60 bin ich schon mal gefahren, M5. Und man liest ja, egal, oder je nachdem, wen du fragst, sage ich mal, häufig M5 E39 oder M5 E34 sind die besten M5 aller Zeiten. Also ich lese das selten über den E60 oder F10 oder so. Mhm. Das heißt, so diese Kenner sagen oder die Fans sagen der oder der. Und es gibt natürlich Argumente für und wider bei beiden so. Der E34 der letzte mit rein 6-Zylinder, der E39 dafür der erste mit V8. So. Also es gibt beides so. Und ich muss sagen, ich finde den E34 richtig, richtig cool. Also es hat mir mega gut gefallen. Dieser Motor, ultra drehfreudig. Man merkt einfach, wie der Bock hat, wenn du ihm Drehzahl gibst. Darunter ist der, finde ich, wie so ein müder Typ, der sagt, boah, entweder wir machen jetzt ernst oder sonst lass mich in Ruhe.
Ja.
So. Dazu diese typische BMW-Handschaltung, leicht knochig, aber irgendwie genau richtig. Und das Ganze in so einer sehr dezent sportlichen Optik, so ein Auto für Kenner halt. Also wirklich unterm Strich eigentlich ein mega tolles Auto, super faszinierend und spektakulär tatsächlich. Ich finde es spektakulär zu fahren, weil es eben diese zwei Seiten hat. Du kannst den komplett entspannt fahren, aber wenn du halt Gas gibst, dann wird der mutiert richtig zu so einem Sportler. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, irgendeine M5 zu nehmen, bin ich eher beim E39. E39 M5 hat mir persönlich das Gesamtpaket besser gefallen. Mhm. So, also aus Optik, Motor und Fahrverhalten. Ich versuche mal irgendwie, das habe ich eben gerade, ohne dass ich es bewusst gemacht habe, schon so angedeutet. In meinen Augen ist ein M5 kein so ein richtiger Kurvenräuber. Ne? Also das ist halt natürlich ein sportliches Auto und auch meistens sportlicher als die Konkurrenz von Mercedes und Audi. Aber es ist eigentlich so ein souveräner Reisewagen mit einem geilen Motor. Mhm. Und genau da kann für mich persönlich der E39 irgendwie besser punkten. Mhm. Also ich muss sagen, dass dieser hochdrehende Motor, der per se ultra geil ist, irgendwie gar nicht so ganz zum Konzept vom M5 passt für mich. So, also da finde ich diesen 5 Liter, der eigentlich ein 4,9 da ist, im E39 M5 irgendwie besser. Aber das ist so wieder, ich habe jetzt halt den Vergleich, ne? Also ich kann jetzt wieder mit dem und dem vergleichen und wenn ich nur den M5 E34 gefahren wäre, würde ich sagen, ultra geiles Auto, macht mega Bock, ist halt super emotional. Aber wenn ich eine Reihenfolge machen könnte, dann wäre der E39 vorne.
Super lustig, dass du es vorweggenommen hast, weil ich tatsächlich am Ende vom Fazit mir eine Frage notiert hatte, weil du ja nun beide schon gefahren bist, E39 M5 oder E34 M5. Hast du offensichtlich schon vorweggenommen. gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich fange erstmal vorne nochmal an. Also für mich ist es einer der schönsten klassischen BMW überhaupt. Mhm. Also dieses unaufdringliche, schnörkellose Design, finde ich, ist mega gut gealtert. Das ist halt wirklich Understatement pur, das Auto. Und das macht ihn irgendwie so, ja, so begehrenswert, kann man irgendwie sagen. Niemand, der sich nicht mit Autos auskennt, würde damit rechnen, was das Auto kann. Und das finde ich halt so cool, weil das gibt's in der heutigen Zeit nicht mehr so, in der Form. Er fährt wunderbar analog, so richtig. Er ist so ein ehrliches Auto irgendwie. Mhm. Sieht dabei einfach mega gut aus, wie gesagt. Ja, es ist halt so für mich irgendwie so ein Bilderbuch-BMW halt noch. Also es ist halt so aus den 90ern, so, wo du sagst, so stelle ich mir ein BMW vor. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich selber bin ja leider noch nie einen E39 M5 gefahren. Ist ein Auto, was unbedingt wirklich, also steht ziemlich weit oben auf meiner Bucketlist, muss ich unbedingt mal fahren. Weil ich könnte es jetzt logischerweise noch nicht 100% beantworten, muss aber sagen, ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch zum E39 tendieren wegen des Motors. Mhm. Es ist ähnlich wie beim E46 und E92 M3, dass ich sagen würde, rein optisch finde ich den E46 ja geiler. Mhm. Und hier ist es auch, dass ich den E34 nochmal einen Ticken schöner finde als den E39. Sehr knapp. Ich mag beide super gerne, weiß selber, ich hatte ja selber schon zwei E39 und finde es ein wunderschönes Auto immer noch, aber E34 nochmal so ein Ticken klassischer, hat nochmal so ein bisschen mehr Stil einfach. Aber ich bin halt auch ein riesen Achtzylinder-Fan. Und wie du schon sagst, irgendwie im M5 ein Achtzylinder stelle ich mir irgendwie noch stimmiger vor. Kann sein, dass es nicht so ist, aber was man so liest und was du so sagst, passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. Das heißt, wenn es für mich ein M5 werden müsste und nicht einfach nur normaler Fünfer, würde ich da wahrscheinlich dann auch zum E39 tendieren. Oh. Denke ich jetzt einfach.
Ja, also halten wir fest, du musst unbedingt mal einen fahren, damit du das abschließend beurteilen kannst. Und witzig, dass wir da einer Meinung sind. Ich habe da noch so ein bisschen hin und her überlegt, weil wenn man dann noch mal eine Generation weitergeht, der E60 M5, der ist ja vom, für mich zumindest, vom Grundgedanken, natürlich ist er viel digitaler, gar keine Frage, ist er dann eher wieder so wie der E34, hat wieder dann so einen wilden Motor, ne? Mhm. So einen klassischen M-Motor, der ja einfach krass ist so. Mhm. Irgendwie ja dann eigentlich auch nicht zum Konzept vom M5 passt, aber der hat einfach diese Alleinstellungsmerkmal, dass es halt ein 10-Zylinder ist. Das finde ich einfach komplett wahnsinnig. So.
Ja.
Deshalb ist der irgendwie so, ja, der ist so losgelöst. Aber wenn ich jetzt wirklich einen ausdehnen könnte, ist auch nur meine subjektive Einschätzung, dann würde ich den E39 nehmen.
Ja. Also ich muss sagen, E60 wäre bei mir gar nicht so groß im Rennen. Mhm. Also ich finde den Motor cool, aber wie du schon sagst, es ist gefühlt einfach, gab es den nur in zu dicken Autos dafür, eigentlich, sag ich mal. So ein Hochdrehzahlmotor in so einem, in Anführungsstrichen, fetten Schwein passt halt irgendwie nicht so richtig, finde ich. Und ich bin halt einfach kein großer E60-Fan, hatten wir ja schon mal.
Mhm.
Die ist der ja, du findest ihn ja super eckig, ich finde ihn zu rund.
Ja.
Ist auch egal, dabei will ich wieder anfangen. Nee, aber von daher wäre es bei mir zwischen den beiden, E39 und E34.
Ja. Ja, aber jetzt müssen wir natürlich noch ganz kurz, nur der Vollständigkeit halber, fragen. Fahrspaß
hattest du? Jawohl, absolut. Und du?
Ich auch. Also wir haben gerade einen Run, ne? Ich gucke hier gerade nochmal drauf hier. Also ich hatte jetzt so ein, ja, wobei streng genommen hast du ja selbst beim TT auch zugegeben, dass du irgendwo ja auch Fahrspaß hattest.
Das war ein Jahr.
Ja so ein, genau, es war ja so ein Twitter-Ding. Mhm. Davor CL, also davor war, dazwischen war ja noch i30, da war jetzt ja ganz kürzlich, GT3 Touring, brauchen wir nicht drüber reden. CL haben wir auch beide mit Ja beantwortet. Mhm. Junge, Junge.
Wir haben Lauf.
Krank, Alter.
Mhm.
5 Folgen am Stück mit Fahrspaß.
Ja.
Ja, cool. Also hoffen wir, dass es in der nächsten Folge wieder Fahrspaß gibt. Und da können wir schon mal einen kleinen Teaser geben. Es wird das stärkste Auto, das wir bisher in Achtung Fahrspaß gefahren sind.
Stärker als der F8 aus Folge 2.
Mit 720 PS.
Mhm.
Hier haben wir mehr Leistung. Aber jetzt wird spannend. Für deutlich weniger Geld.
Mhm. Könnte das wohl sein. Ne?
Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Teaser. Mhm. An dieser Stelle, das mache ich jetzt einfach so ganz ad hoc. Wir haben da mal vor Wochen drüber gesprochen, aber ich lasse jetzt einfach mal euch dran teilhaben, an unseren Gedanken so. Das baue ich jetzt einfach noch ganz kurz ein. Wir haben mal überlegt, ob es vielleicht cool wäre, bei besonderen Fahrzeugen am Ende der vorherigen Folge schon mal als Teaser den Sound des nächsten Autos einzuspielen.
Mhm.
Weil uns auch einige von euch geschrieben haben, und wir verstehen den Punkt, dass ihr nicht versteht, warum wir am Anfang immer so ein Bohai drum machen, um welches Auto es geht, weil ihr ja schließlich ja auch auf den Link klickt und meistens da ja, nicht meistens, sondern immer da steht, welches Auto das ist.
Mhm.
Für uns ist das so ein bisschen dieses, dass wir natürlich versuchen wollen, irgendwie einen Spannungsbogen aufzubauen. Deshalb hatten wir letztens mal zwischen uns nur überlegt, ob es vielleicht cooler ist, wenn wir jetzt sagen, okay, am Ende dieser Folge würden wir jetzt den Sound für das Auto der nächsten Folge einspielen. Dann hättet ihr quasi 2 Wochen Zeit, darüber zu rätseln.
Mhm.
Bedenken, die wir da hatten, waren einmal, es könnte natürlich bei gewissen Autos sehr einfach sein. Oder bei anderen Autos, wir denken jetzt einfach mal für den eventuellen Fall, dass wir mal wieder ein Elektroauto fahren. Was sollen wir da einspielen?
Windgeräusche.
So ein Heuballen oder so.
Ja, genau. Richtig, das Grillzirpen.
So, ja, also, wir sind da noch unschlüssig. Ich finde, oder ich glaube, wir haben beide gesagt, bei coolen Autos ist es eigentlich gut, so, weil es ein geiler Teaser ist. Und dann könnten wir uns am Anfang dieses Hin und Her sparen und könnten sagen, so, jetzt spielen wir noch mal den Sound von letzter Woche ein. Und das ist übrigens Auto XY. Ja, ganz offen gefragt, was haltet ihr von dieser Idee? Schreibt uns da gerne. AchtungFahrspaß@gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse oder auch bei Instagram @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S. Die Adressen kennt ihr sicherlich, wenn ihr uns nicht zum ersten Mal hört. Aber wir wollen ja diesen Podcast auch mit euch gemeinsam gestalten und deshalb würde uns das wirklich mal interessieren. Vielleicht machen wir auch nochmal bei Zeiten eine Umfrage bei Instagram dazu, einfach was ihr davon haltet. Ich finde, man kann beides machen, aber vielleicht gibt das nochmal einen interessanten Twist. Das war es jetzt aber auch. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank an dich, Luca. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und natürlich ein besonderes Dankeschön an Markus, der uns hier jetzt in diesem Podcast schon mit 2 wirklich ganz besonderen BMWs versorgt hat. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder mit dem stärksten Auto, das wir je hatten.
Ciao, ciao.